Und jetzt muss ich gerade mal schauen. Heute habe ich ja auf dem Programm geschrieben, das ist ja Psychologie und Glaube, nicht?
Psychische Erkrankung.
Genau, Okkultismus und psychische Erkrankung. Und Hirnforschung. Das ist ja eine ganze Menge, worauf wir da eingehen wollen. Ja, gut. Ja, genau. Ja, tatsächlich, Hirnforschung hat ja auch etwas damit zu tun. Danke. Ich bete erst einmal. Vater im Himmel, wir danken dir für das gute Frühstück, dass du uns hast gesund aufwachen lassen, für die Gemeinschaft, die wir miteinander haben können, für die Kühle am Morgen, für den Sonnenschein. Wir danken dir dafür, dass wir nachdenken können über Seelsorge, Okkultismus, Hirnforschung heute Morgen. Und wir möchten dich bitten, dass es eine bereicherte Zeit wird. Amen. Also in dem ganzen Bereich von Medizin und auch moderner Medizin spielt natürlich die Psychologie bzw. die Psychotherapie eine große Rolle. Und zwar in der Gegenwart eine durchaus im Steigen begriffene. Ein Einzelbereich davon werde ich ja heute Abend noch intensiver anschauen, da wo es um Depression, psychische Belastung, Niedergeschlagenheit geht und insbesondere die geistlichen Aspekte dabei. Und wenn wir uns heute Morgen damit auseinandersetzen, ein Stück weit auseinandersetzen, dann müssen wir dabei vor Augen haben, dass es nicht in erster Linie darum geht, jede einzelne Therapie zu besprechen oder dafür anzuleiten, diese anzuwenden, sondern zu sehen, wie wir als Christen Psychologie, Psychotherapie bewerten und wo sie ihren Platz hat und wo wir sehen müssen, wie wir seelsorgerlich mit ähnlichen Fragen umgehen. Weil hier gibt es ja einen noch viel direkteren Bezugspunkt. Also bei der Medizin, wo es um körperliche Erkrankungen geht, da haben wir gesehen, Gott sagt, ich bin der Herr, euer Arzt. Also hier, Gott wirkt auch für unseren Körper. Da gibt es natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation. Da, wo es bei der Psychologie ja um die Sorge für die Seele gehen soll, gibt es noch eine viel direktere Konkurrenz. Weil ja Seelsorge im Alten und Neuen Testament noch exklusiver eine Sache von Gemeinde und Christen sein soll, die ja viel besser noch wissen, was die Seele braucht. Denn das kann man ja nicht materiell feststellen. Beim Körper kann ich noch feststellen, da fehlen diese oder jene Chemikalien. Aber bei der Seele kann ich das so ja unmittelbar nicht tun, weshalb auch die Psychologie immer viel, viel stärker als die klassische Medizin von vornherein einem Weltbild verpflichtet ist. Und jetzt die Frage, welches Weltbild ich dabei habe. Und jetzt gibt es unterschiedliche psychologische und psychotherapeutische Ansätze und die sind jeweils sehr, sehr stark bezogen auf eine bestimmte Interpretationsmuster, eine bestimmte Sichtweise für den Menschen und seine Probleme. Wahrscheinlich der bekannteste psychologische, psychotherapeutische Ansatz im 20. Jahrhundert war ja der der Tiefenpsychologie von Sigmund Freud. Die hat dann viele Diskussionen und Befürworter und Gegner hervorgebracht, ist in mancherlei Hinsicht bis heute noch prägend für das Denken vieler Psychologen. Aber jetzt muss man sehen, das, was Sigmund Freud beschrieben hat, war ja zu einem größten Teil waren keine feststehenden Fakten, sondern waren Interpretationen und Weltbilder, die dabei vermittelt worden sind. Und gerade nachdem er nun seit vor ein paar Jahren seinen 100. Geburtstag gefeiert hatte, also den 100. Geburtstag, Anfang Entdeckung der Psychotherapie, Anfang des 20. Jahrhunderts, da sind dann einige Bücher rausgekommen, die das auch dann beurteilen. Eines, was ich da am interessantesten fand, war von einem amerikanischen Psychotherapeuten geschrieben, der nicht gläubig war. Er ist übersetzt im Reklam Verlag herausgekommen und das, Grünbaum heißt der Mann, und das heißt 100 Jahre Psychoanalyse und kein Ende. Also ich fand erstmal den Titel schon schön doppeldeutig und so und da drin nennt er eine ganze Menge Fakten aus dem Leben Sigmund Freuds, kommt unter anderem nach historischer Recherche zu dem Ergebnis, dass Sigmund Freud in seiner ganzen Karriere keinen einzigen Menschen geheilt hat. Also ich meine, das fand ich schon mal eine interessante Feststellung dabei, denn eine Methode, die nie jemanden geheilt hat, ist natürlich die Frage, warum soll ich die heute anwenden?
Das ist ja eine Kunst, wenn also Mediziner keinen heilt und
ja, ne? Und berühmt ist bis heute deshalb. Ja, wobei bei ihm, er hat ja von vornherein immer gesagt, und auch Tiefenpsychologen sagen das bis heute, eine tiefenpsychologische Betreuung ist eigentlich eine lebenslange. Das sind ja typisch auch manchmal die etwas ironischen Dinge, nicht? Tatsächlich, in manchen Teilen Amerikas hat jeder seinen Therapeuten. Und so einmal in der Woche legst du dich halt auf die Sofa und dann erzählst du im Grunde genommen nichts anderes, als endlich hört dir mal jemand zu, was sonst im Alltag nicht geschieht. Es gibt sogar eine Praxis, von der ich neulich gelesen hatte, in New York. Ich meine, nur andere sind die Amerikaner ja ein bisschen verrückt. Ich meine, kann ich ja hier sagen, wo keine Amerikaner jetzt unter uns sind, sind auch sonst ganz nett. Entschuldigung. Kein Problem. Und zwar, da habe ich von einem neuen Angebot gelesen für die gestressten amerikanischen Manager. Da hat ein Psychotherapeut eine große Limousine umbauen lassen, hat da eine Couch einbauen lassen und einen Shuttle-Dienst. Das heißt, wenn die Leute vom Flughafen kommen, dann müssen sie ja das normale Taxi nehmen, sondern die halbe Stunde bis in die Innenstadt fahren, können sie sich hinlegen und er setzt sich daneben im Sessel und sie erzählen dann und er hört dabei zu. Geniale Geschäftsmethode, nicht? Der spart sich die Kosten für eine Praxis, hat eben die Kunden, die sowieso keine Zeit mehr haben und verdient noch ordentlich dabei. Ja, denn
kann man auch keine Antworten geben oder so.
Antworten geben musst du sowieso nicht, die gibst du ja selbst sozusagen. Ne? Also jetzt vom Grund, von der Grundlage aus geht es ja davon aus, das hat ja Sigmund Freud schon viele Gedanken, Anregungen gebracht, die interessant sind. Zum Beispiel, dass es ein Unterbewusstsein gibt. Das ist nicht seine Idee per se, aber er hat das sehr stark in die Diskussion gebracht. Und da müssen wir tatsächlich sagen, da stimmt schon etwas dran. Es ist nicht nur alles, was wir bewusst entscheiden, sondern es gibt Dinge, die unter unserem Unterbewusstsein schlummern, abgelagert sind, die in bestimmten Situationen hervorkommen. Plötzlich merken wir, da erinnert das an irgendwas. Wir reagieren automatisch allergisch gegen irgendeine Aussage, wissen nicht genau warum. Das sind Sachen, die sich im Unterbewusstsein abgespeichert haben. Gott hat ja bewusst auch so eine Art Unterbewusstsein geschaffen, wenn wir mal den Begriff von Sigmund Freud übernehmen, glaube ich, weil sonst unser Bewusstsein viel zu sehr überfordert wäre, mit den ganzen Daten umzugehen. Denn wenn ihr einmal nur lest über die Physiologie, wie viel Information jede Sekunde über eure Augen, Gehör aufgenommen wird, wenn ihr das immer alles aktiv verfügbar haben müsstet, das wäre unüberschaubar von diesen Daten. Und so werden manche Sachen abgelagert, mehr ins Archiv und da kommen sie irgendwann mal wieder vor, wenn man sie braucht oder eben auch nicht. Also unser Gehirn funktioniert ja so, dass es Informationen nach Priorität einordnet und dann unterschiedlich verfügbar macht. Das ist ja auch das Problem, warum wir so schwer lernen. Sonst könnten wir sagen, wir lesen einmal was durch, alles im Kopf. Das funktioniert leider nicht so, weil das Gehirn erstmal sagt, vielleicht brauchen wir das gar nicht, wird erstmal abgelagert, hast du es nicht mehr aktiv. Und wenn du es das zweite Mal liest, das dritte Mal liest, das vierte Mal liest, irgendwann sagt sich das Gehirn, das muss wichtig sein, das muss jetzt auch präsent sein. Dann kannst du Vokabeln lernen, Fakten lernen, dann bleiben sie, man spricht ja auch von Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis und all solchen Sachen, ne? Also jedenfalls, das steckt dahinter. Hier ist eine wahre Erkenntnis. Sigmund Freud hat aber, und hier merken wir, wie stark das ein Weltbild eine Rolle spielt, er meinte, dass der Sexualtrieb sei der prägende Trieb im Leben der Menschen. Und deshalb waren natürlich fast alle Probleme, die Menschen hatten in seiner Praxis, waren eigentlich sexuelle Probleme. Natürlich verdeckte sexuelle Probleme, und weil das ja im Unterbewusstsein liegt, kannst du auch nicht unbedingt sagen, dass du ein Problem hast, aber der Tiefenpsychologe, der weiß es. Der sagt ja, jetzt hast du da ein Problem, aber du sagst ja, ich weiß ja gar nicht davon. Ja, ist ja klar, das willst du nur unterdrücken. Das ist eben eine Psychose. Und das ist ja das Tolle, wenn du Psychoanalytiker bist, der andere kann sagen, was er will, es gibt immer eine Antwort darauf. Weil er ja nicht weiß, was eigentlich du weißt. Und also da kennt ihr auch vielleicht die ganzen Geschichten, die er dann aus der griechischen Mythologie entlehnt hat und ganz neu interpretiert hat. Das war ja das, wahrscheinlich eine der bekanntesten Feststellungen, war seine These vom Ödipus-Komplex. Nicht? Also vereinfacht gesagt geht es darum, er sagt, jeder junge Mann will eigentlich seinen Vater töten und seine Mutter heiraten. Und so ist seine These, deshalb sucht auch jeder Mann, wenn er heiratet, eigentlich nur eine Kopie seiner Mutter. Das war seine These. Jetzt kann man natürlich durchaus sagen, ja, spricht vielleicht was dafür, spricht was dagegen. Und wie gesagt, so ganz falsch ist die Sache natürlich nicht. Und zwar insofern, weil ja die erste weibliche Beziehungsperson, die ein Mann als auch eine Frau da haben, ist natürlich die Mutter. Und natürlich prägt das ein Stück weiter, ist ja klar. Aber dieses Überspitzte ist sicherlich dabei übertrieben und das ist von seinem Weltbild geprägt. Und das kommt ja natürlich aus der griechischen Mythologie, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Da ist eben dieser Ödipus als Sohn eines Königs, dem geweissagt wird, er wird einmal dich vom Thron stürzen und dann ist der König und der hat nun Angst und der schickt ihn irgendwie in eine Handwerksfamilie, weil er denkt, da kann ja nichts passieren. Dann wächst er da auf, kommt irgendwann mal mit Armee in der Armee macht er Karriere und tatsächlich, ohne es zu wissen, kämpft er gegen seinen Vater, besiegt ihn, heiratet die noch hübsche Königin und dann hinterher kommt heraus, das ist deine Mutter. Und dann natürlich große Konflikte und so, was ja in griechischen Mythen häufig der Fall ist. Also das ist eines. Und eine andere Idee, die sehr weit von ihm verbreitet war der sogenannte Penisneid. Er hat nämlich gesagt, alle Frauen seien generell neidisch auf das männliche Geschlecht, was dann zu alle möglichen komischen psychischen Verhaltensmaßregeln bei Frauen führt. Und so waren viele, viele Ideen, aber wie gesagt, der Kern, er sagt, der Kern allen Handels bei Menschen ist die Libido, also das heißt die Sexualtrieb dabei. Dadurch wird alles bestimmt, die Politik wird dadurch bestimmt, das Alltagsleben wird dadurch bestimmt, die durch die Sexualtrieb. Einige seiner Schüler, zum Beispiel Adler und Jung, waren beide seine Schüler, die haben das dann etwas umgedeutet, so werde ich noch in Erinnerung haben, für Adler war es dann, glaube ich, der Machttrieb. Hat er gesagt, der Trieb zur Macht, das ist eigentlich das Entscheidende. Und da merken wir schon, hier sind konkurrierende Aussagen nebeneinander und wir merken, natürlich spielt die Sexualität eine große Rolle im Leben. Natürlich spielt das Streben nach Macht und Bedeutung und Anerkennung eine große Rolle. Aber es ist die Frage, ist das dann wirklich das Zentrale? Und das ist hier bei Freud der Fall. Und er ging jetzt auch davon aus, du kannst das ja nicht beseitigen, sondern was kannst du tun? Du kannst das ins Bewusstsein heben und du kannst daran arbeiten, das ist ein Lieblingsbegriff in diesem Bereich, daran arbeiten bedeutet aber, wenn man getrau nachfragt, eigentlich nichts. Also natürlich daran arbeiten heißt einfach, du erzählst das nochmal, du redest darüber, jemand anders, also der Psychotherapeut muss dann sowieso nur Fragen stellen. Der darf jetzt nicht irgendwas sagen, weil du musst es aus dir heraus bewältigen. Nicht? Das ist ja die Aufgabe dabei. Und letztendlich, die allermeisten Menschen bringt es nicht wirklich weiter. Manchmal kommen Erinnerungen aus der Vergangenheit, manchmal kommen erfundene Erinnerungen noch mit dazu. Und man kann die dann schwer unterscheiden. Und dann, es bringt auf Dauer nicht wirklich etwas. Aber er hat dafür sensibilisiert, dass eben diese Seele, dass auch verborgene Motive durchaus mit einer Rolle spielen. Genauso bei Machtstreben. Natürlich können wir letztendlich die ganze Welt erklären nur aus Machtstreben. Warum hast du einen Beruf gewählt? Ja, du willst Macht ausüben. Warum hast du Geld, Auto, Haus? Warum hast du geheiratet? Ja, du willst Macht auf deine Frau ausüben, auf deine Kinder ausüben. Das können wir natürlich sagen, alles absurd, aber wenn man das erstmal behauptet, dann könnte man sagen, ja, eventuell könnte man das so sehen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich nur ein Ausschnitt. Oder dann C.G. Jung, der heute sehr viel von Esoterikern zitiert wird. Sein Kerngedanke ist der sogenannten Archetypen. Das heißt, es gibt so eine Art geistiges Reservoir, aus dem alle Menschen schöpfen und was das Verhalten wie auch die Typen der Menschen mitbestimmen. So sagt er, gibt es eben zum Beispiel den Typus der Hexe in allen Religionen, in allen Kulturen und auch noch heute, nur das äußere Bild verändert sich. Und so die Menschen entscheiden gar nicht frei, ob sie jetzt, wie sie Sachen werten, sondern das kommt alles aus diesem Reservoir der gemeinsamen religiösen Vorstellungen. Das passt natürlich sehr gut heute zur Esoterik, deshalb wird er sehr häufig da zitiert. Und so merken wir, diese Stammväter der modernen Psychologie und Psychotherapie sind sehr stark geprägt von Weltbildern. Und diese Weltbilder sind aber nicht neutral feststellbar, sondern sind philosophisch, religiös, ideologisch. Und da ist das große Problem. Das heißt, hier wird bewertet mit einem System, was Gott erstmal ausschließt, weil das wäre ja nicht wissenschaftlich genug, an die Stelle aber einfach Behauptungen stellt. Also zum Beispiel Sigmund Freud hat ja gesagt, Religion sei nur eine kollektive Psychose. Also Religion sei eigentlich auch vollkommen überflüssig, ja, das ist natürlich auch alles sexualisiert bei der Religion. Und ich meine, wenn ihr dann heute mit jemandem zu tun habt, der wirklich Tiefenpsychologe ist und sehr stark davon beeinflusst ist, manchmal können die Leute auch gar nicht mehr richtig normal denken. Also, weil jede Handlung und jede Geste wird gleich uminterpretiert. Also was weiß ich, dann bist du hier mit dem Kugelschreiber, und dann kommt hier was raus und was rein, das ist ein Zeichen des Sexualaktes. Also das du auch nicht mehr tun, nicht? Dann, wenn du deine Beine überschlägst, dann kann das auch sein, eine sexuelle Verklemmung, die du dabei hast. Je nachdem, wie du deine Hand stellst, wie du deinen Kopf machst, wie du deine Hände, also wenn du die verschränkst, alles Verschränkte ist generell problematisch. Alles, was irgendwie so ist, ist ein Zeichen für das männliche Geschlecht. Alles, was rund ist, ist ein Zeichen fürs weibliche Geschlecht. Tatsächlich, so ist das aber. Ich habe mit einigen solcher Leute auch an der Universität zu tun gehabt. Das ist fast, also das ist problematisch. Du traust dich fast nicht mehr überhaupt noch einen Mund aufzumachen, weil alles wird gleich irgendwie da hinein interpretiert. Und wenn du einmal das als Deutungsmechanismus hast, dann passt das auch alles dafür. Also, aber wie gesagt, das gilt nicht für alle Psychologen, ich habe es nämlich falsch versteht. Das hier gilt für Tiefenpsychologie nach Sigmund Freud. Und das ist auch nur ein Teil davon, das ist auch nicht das Ganze. Aber da wird eben alles Verhalten, alle Worte, alle Gesten und alle solchen Sachen, die werden dann interpretiert dabei. Und das ist ja nur ein Modell. Ich will es euch an einem Modell zeigen, was ich nur anreiße, das ist ja nicht alles erkläre, weil ich euch vor Augen führen will, wo die Problematik dabei ist. Die Problematik ist auch, wenn du heute als Christ zu einem Psychotherapeuten kommst, der ist aufgefordert, lieb und nett zu dir zu sein. Also er darf nicht deinen Glauben verurteilen. Aber intern in seinen Notizen schreibt er in den allermeisten Fällen auf, du hast religiöse Wahnideen. Ja, weil wenn du erzählst von Gott, dass du mit Gott sprichst, dass du betest und denkst, da antwortet jemand, dass es einen Engel gibt, das sind religiöse Wahnideen. Und das wird er dir nicht sagen, weil du ja in diesem Problem drin bist und er muss dir in dem Problem helfen. Aber dann ist natürlich ganz klar, wie er dich versucht zu beeinflussen und zu therapieren. Und da merken wir, hier ist eben eine große Spannung, eine große Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir mit psychischen Problemen zu Menschen kommen, die uns in dieser Hinsicht helfen wollen, die ein total anderes Weltbild haben und die das, was wir ansehen, vollkommen anders interpretieren und ablehnen. Und da ist eben eine große Spannung. Und das müssen wir uns immer wieder realisieren, weil ein Psychologe, ein Psychotherapeut tritt meistens auf in dem Bewusstsein, das ist die Wahrheit. Abgeguckt von den Medizinern, die das ja in ähnlicher Weise auch tun, das ist so. Und jetzt bist du der Klient und du musst dich natürlich dem einfinden, was dort gesagt wird. Natürlich macht man das freundlich und im Gespräch und in Methoden, wie da ihm gearbeitet wird, je nachdem mit Gesprächsmethode, Gestaltmethode, Traumdeutung und so weiter und so weiter. Da gibt es ja ganz verschiedene Methoden, um das dann zu deuten. Und man findet natürlich immer etwas zu deuten. Erzählt mir einen eurer Träume und ich kann euch da die tollsten Sachen darüber erzählen, was das über eure Persönlichkeit sagt. Und ich kann euch garantieren, ich bin schon so geübt dabei, ihr werdet hinterher erstaunt sein, dass vieles tatsächlich mit eurem Leben übereinstimmt. Dann, wenn man etwas Übung hat, dann geht das. Aber dann kann ich natürlich auch immer, könnte ich jetzt noch Sachen mit hineinbringen, die mit meiner Ideologie und Weltanschauung zusammenhängen. Und dann mit der Zeit wirkt das eben prägend, weil wir müssen sagen, viele Aussagen in diesem Bereich sind ideologisch. Nun, und selbst die sogenannte klinische Psychologie, die jetzt rein statistisch arbeitet, ist dabei nicht neutral. Also ich hatte euch ja erzählt, dass ich einen Vortrag gehalten habe über Fälschungen, Irrtümer in der Wissenschaft, gerade vor kurzem. Und da habe ich dann auch mich mit intensiv auseinandergesetzt, so mit psychologischer Forschung. Und zwar gerade die in Lehrbüchern als mit reinen Daten steht. Und selbst mit diesen psychologischen Forschungen ist vieles Ideologie und vieles ja bewusst oder unbewusst manipuliert. Weil je nachdem, wie du einen Versuch aufstellst, ist manchmal das Ergebnis schon klar, gerade Psychologen, also manchmal, ja gut, es gibt ja so Vorurteile, Psychologen, die will ich jetzt nicht verbreiten oder sowas, aber manche Sachen sind wirklich ein bisschen komisch. Also da wurde zum Beispiel an einer amerikanischen Universität, die Daten habe ich in meinen Unterlagen, das wird auch noch erscheinen, in einem Artikel, dann könnt ihr es danach lesen, genau mit Quellenangabe, gab es vor ein paar Jahren in den USA einen wissenschaftlichen Versuch. Und zwar wurde der sogar bezahlt von der Universität, also das war im Osten der USA, ich weiß jetzt nicht, war das da Baltimore oder sowas, jedenfalls da, also ich gebe dann die genauen Daten an. Und zwar ging es nämlich darum, psychologisch festzustellen, warum Männer Frauen in der Kneipe, umso später es wird, umso schöner finden. Ja, interessante Untersuchung, ne? Die wurden dann wissenschaftlich ausgewertet. Und zwar wurden dann Studenten immer wieder am Abend in die Kneipe geschickt. Dann mussten sie immer wieder beschreiben, wie findest du diese Frau? Wie findest du diese Frau, diese Frau, diese Frau? Und so. Und dann wurde hinterher ausgewertet und natürlich interpretiert. Da wurde das auch als evolutionär interpretiert. Da wurde nämlich gesagt, ja, das müsse ja so sein. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt kennt. Der wird ja manchmal diskutiert. Also umso später es ist, umso eher findet man dann noch eine Frau, die so schön. Und dann am Morgen wacht man auf, der sieht, oh, wer ist denn das, mit dem ich da im Bett liege? Nicht? So ähnlich war dann eine Idee. Ist natürlich moralisch alles sowieso, spielt das auch keine Rolle. Aber da hat man gesagt, das muss ja evolutionär so sein. Denn in der Evolution will der Mann ja unbedingt seine Gene weitergeben. Und umso später der Abend wird, umso geringer die Chance, dass er noch eine Frau findet, der seine Gene weitergeben kann. Also sinkt im Laufe des Abends immer weiter der Anspruch, bis er fast gegen Null ist. Und dann ist egal, die Hauptsache ist noch eine Frau, die man findet. Und das genügt dann schon. Und am nächsten Morgen ist dann vielleicht Überraschung dabei. Ja, und jetzt müsst ihr sagen, das ist dann wissenschaftliche Forschung. Und das sind eindeutige Daten, Statistiken, so viele Studenten da, so viele Studenten da, so viel das und dafür das rausgefunden, zum Beispiel so etwas. Oder es gibt bis heute eine Forschung, die sehr bis heute diskutiert wird, nach 50 Jahren, das ist eine vor 50 Jahren. Da wurde nämlich in einer amerikanischen Lampenfirma, also die haben damals Lampen hergestellt, da wurde ein Untersuchungsauftrag gegeben, was fördert die Produktivität der Menschen? Da hat man gut 2 Jahre lang Millionen verpulvert dabei, um das herauszufinden. Das Ergebnis ist eigentlich nichts. Aber jetzt kann man das nicht jeweils lesen, wie man das lesen will. Zum Beispiel haben sie nämlich festgestellt, dass bei heller Beleuchtung die Leute produktiver arbeiten. Hätten wir ihnen vielleicht auch so sagen können. Aber hinterher, als man die Lampe wieder dunkler gemacht hat, waren sie trotzdem noch gleich produktiv. Dann hat man Pausen gemacht, hat festgestellt, mit Pausen sind sie produktiver. Dann hat man hinterher die Pausen wieder kürzer gemacht und sie waren immer noch gleich produktiv. dann haben die Leute gesagt, da haben die Frauen, die man da jetzt produzieren sollten, die haben auch gesagt, ja, manchmal wollten wir euch einen Gefallen tun, deshalb haben wir schneller gearbeitet. Ja, dann passt das natürlich auch wieder nicht. Und so bis heute wird diese Statistik benutzt von Arbeitsmedizinern, auch in Deutschland, um die Arbeitsbedingungen zu beschreiben, wie müssten die am Arbeitsplatz sein. Da wird häufig gesagt, ja, das sei ja Statistik so und so. Diese Statistik ist genau dieser Versuch, der praktisch, wenn man ihn wirklich vollständig anschaut, so gut wie gar nichts sagt. Aber nicht sagt das nicht eurem Arbeitgeber, wenn der euch Pausen gewährt und einen hellen Arbeitsplatz, ist das auch alles nicht schlimm. Ist ja gut, ihr könnt besser sehen, ihr könnt besser arbeiten. Aber ob es wirklich der Produktivität hilft, es ging ja nicht darum, ob du gesundheitlich besser dastehst, das ist ja eine andere Frage, sondern ob du produktiver bist. Und da hat dieser Versuch eigentlich nichts erbracht. Nun, einen anderen noch ein, den habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ihr kennt vielleicht diese Sache mit den suggestiven Botschaften. Ja, also dass eben zum Beispiel bei einem Film oder so, wird dann ganz kurz im Hintergrund etwas eingeblendet, dass man es bewusst nicht wahrnimmt, aber das Unterbewusstsein es wahrnimmt. Hier merken wir jetzt wieder die Idee von Freud, des Unterbewusstseins. Und Freud ging ja davon aus, das Unterbewusstsein ist so mächtig, dass es sogar stärker ist als das Bewusstsein. Und jetzt sprach man von suggestiven Botschaften. Da ist in den, das war Ende der 60er Jahre, da hat man, kamen ein paar Forscher, auch mit Doktortitel natürlich, die haben dann eine Arbeit veröffentlicht, die hatte sehr viel Aufsehen erregt, die Leute wurden auch reich dadurch. Und da haben sie gesagt, sie hätten in einem Kino in Kansas, hätten dann insgesamt etwa 43.000 Besucher, hätten immer in Filmen kurze Spots reingemacht, ist Popcorn. Und dann sagen sie, hey, wäre hinter der Popcornverkauf über 200% gestiegen, so sagen sie. Und dann wurde das hinterher lange diskutiert, die haben große Forschungsaufträge bekommen und von der Industrie natürlich Aufträge, solche Sachen zu produzieren. Dann hinterher gab es eine Anhörung vor dem amerikanischen Kongress. Da haben sie dann auch diese Botschaften vorgeführt. Und das, was ich dann am interessantesten war, da gab es einen Kongressabgeordneten mit Humor. Nicht? Als dann schließlich die Sache vorgeführt worden ist, am Ende, dann hatte er gesagt, jetzt habe ich Appetit auf einen Hotdog. Nicht? Wobei eigentlich sollte er Appetit auf Popcorn haben. Und damit wollte er eigentlich sagen, ja, es ist keine Wirkung da. Und man hat das tatsächlich statistisch hinterher überprüft. Und die Wirkung ist nicht da. Es war sogar so, dass diese ganze Forschung, die bis heute zitiert wird, die war alle frei erfunden. Man hat dann nämlich festgestellt, man hätte von vorher drauf kommen können, dass in Kansas, in einem kleinen Städtchen, da sind keine 43.000 Besucher für. Es gab die gar nicht. Die haben mir auch zugegeben, das sei mehr ihre Theorie. Es hätte ja so sein können. Und das klang mir doch ganz plausibel. Dieser Mythos existiert aber bis heute, obwohl es wissenschaftlich nachgewiesen nicht stimmt. Und zwar das letzte Mal, wo das offiziell im großen Maßstab eingesetzt worden ist, das war bei der Wahl von Ronald Reagan, der Wiederwahl von Ronald Reagan. Ist ja ein paar Jahre her, aber noch nicht so lange. Da war es nämlich so gewesen, haben die Republikaner Fernsehspots gesendet mit so kurzen Einblendungen. Das hat hinterher in der Öffentlichkeit sogar noch ein bisschen Aufsehen erregt, weil einige drauf gekommen sind. Da haben sie nämlich immer wieder Bilder von Demokraten gezeigt und haben im Hintergrund schnell eingeblendet Rats. Also Ratten, nicht? Damit wollten sie, naja, etwas nicht ganz nobel, ihre Gegner als Ratten beschimpfen. Und dann hofften sie, dass immer, wenn man jetzt Demokraten sieht, dass man dann im Kopf hat, Ratten. Und dann natürlich sie nicht wählen, nicht? Ist die Frage, aber es hat tatsächlich keine nennenswerten Auswirkungen gehabt. Also die Leute, die befragt worden sind, keiner hat da irgendwie so etwas genannt wegen den Abneigungen. Also es war nicht erfolgreich. Aber die haben da zig Millionen Euro in diese Fernsehspots investiert, weil sie auf diesen Mythos dabei hereingefallen sind. Eine andere Sache, noch eine letzte, die ich hier nenne, nur um zu zeigen, auch wie relativ diese Sachen sind. Bird war bis in die 80er Jahre der bekannteste Psychologe Englands gewesen. Er wurde in den Adelsstand erhoben. Vornamen kann ich euch noch aufschreiben, in meinem Aufsatz ist mit drin. Also die wurde in den Adelsstand sogar erhoben. Er hatte Anfang des 20. Jahrhunderts geforscht, und zwar, wovon ist die Intelligenz abhängig? Von der Geburt, also der Vererbung, oder von der Erziehung und Gesellschaft. Seine These war dann, das ist von der Genetik, also von der Geburt abhängig. Wie kann man das überprüfen? Er hat das natürlich rein statistisch überprüft, und zwar an Zwillingspaare, die getrennt aufwachsen. Das ist eine generelle Sache. Die haben ja dieselbe Genetik, wachsen dann, werden irgendwie als Kinder mal getrennt, also nur die sind interessant, und die wachsen in verschiedenen Familien auf. Wie ist das nun? Haben sie dieselbe Intelligenz oder nicht? Also dieselbe Schulleistung, Studium, also studieren die beide oder nicht? Und dann hat er am Anfang seiner Karriere eine Forschungsarbeit geschrieben. Und wenn ich die Zahl doch genau im Kopf habe, hat er 23 Paare gefunden. Und bei seinem Ergebnis ist, dass die zwar nicht alle intelligenter waren, aber schon der große Teil von denen, die getrennt aufgewachsen waren, waren gleich intelligent. Jetzt hat er daraus geschlossen, dass die Intelligenz in erster Linie genetisch abhängig ist. Jetzt würde man natürlich zu Recht sagen, das ist eigentlich viel zu gering, die Gruppe. Das hat auch dazu geführt, dass er hinterher weitergeforscht hat. Zumindest hat er das gesagt. Gegen Ende seiner Karriere, als er pensioniert wurde in den 60er Jahren, er lebte dann noch 20 Jahre weiter, in den 60er Jahren, dann hat er gesagt, dass er über 100 verschiedene Paare gehabt hat. Und das Ergebnis sei immer dasselbe gewesen. Und er war auch Schriftleiter der bekanntesten psychologischen Zeitschrift in England gewesen. Und als er pensioniert worden ist, sollte er das dann weitergeben. Und dann hatten sich einige Forscher, jüngere Forscher, interessiert für seine Daten, hatten gebeten, dass er nur die Daten rausrückt, dass man reinschauen konnte. Und dann hat er gesagt, ja, die seien im Krieg alle verloren gegangen. Und waren plötzlich keine mehr da. Dann hat man nachgeforscht. Es gab nämlich immer andere Forscher in seiner Zeitschrift, die haben seine Ergebnisse bestätigt. Unter anderem zwei Doktorinnen, Frauen, andere, die seine Bücher besprochen haben und positiv gelobt haben. Und dann ist man darauf gekommen, und zwar nachdem er gestorben war, wurde eine Biografie geschrieben, wurde alle Akten ausgesucht, dass diese Personen gar nicht existierten. Das waren nur Pseudonyme, die er selbst erfunden hat. Er hat insgesamt über 20 Pseudonyme erfunden, wo er sich selbst Rezensionen geschrieben hat, selbst Bestätigungen geschrieben hat, und keiner hat es gemerkt. Der Mann wurde, wie ich gesagt habe, in den Adelsstand erhoben. In England war ungefähr für 10 Jahre, in den 60er Jahren, wurde das als die Grundlage für die Schulpolitik genommen. Man hat nämlich Tests gemacht an Kindern in 12 Jahren, und zwar ein Intelligenztest, der auch Bird erfunden hat, der in die genetischen Intelligenz bestimmen sollte. Und danach wurden die Kinder nach Schultypen zugeordnet. Und dann, wer eben diesen Test bestand, bekam dann mal ein Gymnasium, der andere dahin. Und dann merken wir, das hat Auswirkungen gehabt, weil man gedacht hat, das müsste doch statistisch ganz zuverlässig sein, war es letztendlich nicht. Das sind jetzt nur mal 3 Beispiele, die zeigen, auch Sachen, die ganz statistisch eindeutig klingen, sind es nicht immer, weil die natürlich auch wieder auf Voraussetzungen fußen, auch interpretiert werden müssen. Wenn wir mal ganz davon absehen, dass manche auch bewusst manipuliert werden und das in diesem Bereich der Forschung durchaus möglich ist. Ich könnte euch zahlreiche andere Beispiele erzählen, nur das wäre dann ja mehr eine Anekdotenstunde, die uns ja auch nicht viel weiterhilft. Ich würde euch damit nur sagen, wenn ein Psychologe etwas behauptet, seht das nicht sofort als Realität an, selbst wenn da Zahlen dabei stehen oder Versuche oder Studien. Das heißt noch nicht unbedingt etwas. Natürlich umgekehrt, ich will euch auch nicht dazu bringen, dass ihr sagt, die gesamte Psychologie sei nun nur Müll. Das stimmt auch nicht. Sondern es gibt tatsächlich Erkenntnisse in der Psychologie, die können uns weiterhelfen. Aber wir müssen sie kritisch betrachten und immer mit dem biblischen Menschen- und Weltbild vergleichen. Sonst können wir schnell auf den Holzweg kommen. Zum Beispiel für die Kinderarbeit ist es wirklich spannend und manchmal auch notwendig, Arbeiten zu lesen über Entwicklungspsychologie. Entwicklungspsychologie beschäftigt sich ja damit, welche verschiedenen Phasen durchlaufen Kinder, was können sie in welchem Alter. Und tatsächlich ist einigermaßen nachgewiesen, dass zum Beispiel kleine Kinder schlecht Geschwindigkeiten einschätzen können. Deshalb sagt man im Straßenverkehr, musst du aufpassen, ein Kind nimmt nicht wahr, wie schnell ein Auto kommt. Das muss es erst lernen mit der Zeit. Darüber hinaus, dass manche Kinder noch nicht so stark unterscheiden können zwischen Fantasie und Realität. Nicht? Auch das ist wahr. Oder dass Kinder nur das für Realität halten, was sie sehen. Kleine Kinder, Mama ist weg, jetzt, die gibt's nicht mehr. Also nur das, was sie sehen, ist Realität. Und das verändert sich von Jahr zu Jahr. Nun müsst ihr sehen, manche der Daten sind relativ objektiv. Aber in all den Darstellungen sind auch sehr viele subjektive Fakten. Das merkt ihr nämlich mal, wenn ihr verschiedene Bücher zur Entwicklungspsychologie lest. Dann merkt ihr, die haben nämlich ganz unterschiedliche Phasen und ganz unterschiedliche Behauptungen, weil die eben auch sehr stark von dem jeweiligen Psychologen mitinterpretiert sind. Zum Beispiel sehr bekannt gibt es von Piaget eines, was immer wieder zitiert wird, oder von Kohlberg. Aber Kohlbergs Entwicklungspsychologie unterscheidet sich sehr stark von der von Piaget. Die haben durchaus wahre Aspekte daran, aber eben auch andere, wo man sagen muss, die sind stark von ihrem Modell des Menschseins und Denkens geprägt. Und das müssen wir immer im Kopf haben. Also wenn ihr einen Psychologen, Psychotherapeuten besucht, dann ist das nicht generell schlecht. Der hat in Einzelfällen auch positive Möglichkeiten, aber ihr müsst immer sehen, es ist immer eine Interpretation, immer ein Weltbild, was dahinter steht, ein Modell. Und zwar tatsächlich in jedem Fall. Selbst bei demjenigen, der als Psychiater euch meinetwegen dann Psychopharmaka verschreibt. Auch das hängt natürlich mit einem Weltbild zusammen. Und zwar hier steckt das materialistische Weltbild zusammen, das nämlich letztendlich alle seelischen und psychischen Vorstellungen nur auf den Stoffwechsel im Körper zurückgehen. Und wenn ich den regle, dann ist alles vorbei, dann ist alles in Ordnung. Und der wahre Kern, der da drin steckt, ist ja tatsächlich, dass es ein Zusammenspiel gibt von Hormonen, von auch anderen Stoffen im Körper und dem psychischen Wohlbefinden. Und es gibt tatsächlich manche, zum Beispiel Depressionen, die können zurückgehen auf eine Schilddrüsenfehlfunktion. Und wenn man das ausgleicht mit einem Schilddrüsenhormon, dann kann es sein, dass der Mensch diese Depression nicht mehr hat. Nur dieses Modell wird dann von einigen Psychiatern verabsolutiert. Und da wird getan, das sei generell das Problem, das ist natürlich nicht. Deshalb war ja auch die schöne, glückliche Zeit in den 60er und 70er Jahren, wo man meinte, durch die Entdeckung der Psychopharmaka alle Geisteskrankheiten und alle Probleme generell geregelt zu haben. Und bis man dann einige Jahre später merkte, nein, man hat sogar noch große Fehler gemacht, denn viele Leute haben Persönlichkeitsveränderungen bekommen durch die Psychopharmaka, andere sind krank geworden, dann ist es auch so, viele sind abhängig geworden vom Psychopharmaka, dass man heute wieder wesentlich vorsichtiger damit umgeht, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen war. Also hier merken wir, es gibt auch so Modeentwicklungen, auch in der Psychologie und Psychotherapie. Es gibt dann auch immer wieder Modeerscheinungen, die dann uns als Eltern herausfordern. So war das zum Beispiel, als ich in die Schule gegangen bin, war das Legasthenie. Also in der Klasse, in der ich war, da war bestimmt, ich weiß nicht, will ich nicht übertreiben, aber 20% waren dann in der Sonderklasse für Legastheniker. Ich bin dann auch da reingekommen. Aber dann auch so eine Schulung gehabt wegen Legastheniker. Nicht? Also, als das nicht mehr modern war, war plötzlich die Legasthenikerzahl viel geringer. Es gibt bis heute immer noch Legastheniker, aber die sind eben nicht mehr so viele, weil man viel genauer drauf schaut. Und so gibt es immer bestimmte Phasen, wo bestimmte Erkrankungen, ich meine, es klingt vielleicht etwas flapsig, wenn ich sage, aber die haben eine Konjunktur, die haben eine Mode. Und umso intensiver du drauf schaust, umso mehr findet man die auch. Also eine interessante Mode in den USA, in der Psychologie der letzten 15 Jahre, das ist jetzt langsam wieder abklingen, aber 15 Jahre sehr, sehr intensiv war das gewesen. Also es fing eigentlich an mit einer Welle des sexuellen Missbrauchs in den USA. Besonders natürlich Frauen betroffen. Und das ist natürlich wirklich ein Problem. Das ist ja nicht, und ich will jetzt nicht unter Tisch reden. Natürlich, es gibt ja sexuellen Missbrauch und der ist auch sehr problematisch und so weiter. Aber das war dann eine richtige Modewelle. Und zwar war es massenhaft Frauen, die sich dann gemeldet haben wegen sexuellen Missbrauch. Und man hat nachgeforscht und konnte bei vielen der Frauen nachweisen, es gab gar keinen. Warum? Ja, weil es eben eine Modeerscheinung war. Und weil Psychologen dann dazu übergegangen sind, haben gesagt, auch wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, aber in deinem Unterbewusstsein, da ist noch die Erinnerung an den Missbrauch. Und dann wurden Träume gedeutet. Und wenn du irgendwann mal von einem schwarzen Mann geträumt hast, ah, das war der Vergewaltiger. Du weißt es zwar nicht mehr, aber der war da. Oder dann war Hypnose wurde eingesetzt. Und Hypnose ist ja sehr stark suggestiv. Und dann wurdest du hypnotisiert, erinnere dich jetzt, wie war das, wo bist du jemandem begegnet. Und da konnte man nachweisen, dass das nicht stimmte. Das Ganze hat dann noch eine weitere Blüte getrieben, auf die ich eigentlich zu sprechen kommen will. Und zwar diese Blüte war nämlich das, was bis ungefähr vor 3-4 Jahren sehr stark verbreitet wurde. Es gab Psychologen, die nur davon gelebt haben, und zwar Opfer von Entführungen von Außerirdischen zu therapieren. Ja, für uns klingt das ja ein bisschen seltsam, aber das war eine Massenbewegung. Es gab hunderttausende Amerikaner, die psychologisch behandelt worden sind, weil sie von Außerirdischen entführt worden sind. Die meisten von denen konnten sich bei klarem Sinn nicht dabei erinnern. Ja, das ist ja auch klar, denn die Außerirdischen haben ja eine unterbewusste Blockade eingebaut, damit du dich nicht erinnern kannst. Also wurden die Leute, die meisten, wurden dann in Trance versetzt und wurden hypnotisiert und dann wurden sie befragt, erinnerst du dich noch daran und dort dran? Ein Zeichen, dass du von Außerirdischen entführt warst, war zum Beispiel, dass du solch einen Gap, eine Lücke in deiner Erinnerung hast. Also wenn du zum Beispiel am Abend eingeschlafen bist und du erinnerst dich an einen bestimmten Zeitabschnitt nicht mehr, dann war das die Zeit, wo du von Außerirdischen entführt worden bist. Und dann wirst du hypnotisiert und dann fragt er, ja, erinnerst du dich nicht, war da ein Licht? Ja, da war ein Licht. Was hast du dann gesehen? Hast du irgendwas gefühlt? Hast du dich unwohl gefühlt? Ja, ich habe mich unwohl gefühlt. Und dann geht es immer so weiter. Was man allerdings, man hat dann versucht, wieder kritische Untersuchungen dazu zu machen und hat festgestellt, dass man Leuten unter Hypnose sehr, sehr viele Erinnerungen suggerieren kann. Und wenn sie dann wieder wach werden, weil es ja unter Hypnose geschieht, meinen sie, dass es wirklich ihre Erinnerung sei, obwohl die durch den Therapeuten erst unter Hypnose erzeugt wurde. Und deshalb ist man jetzt gerade vor etwa 5-6 Jahren fing das an, kritisch gegenüber diesen Entführungsfällen gewesen. Und jetzt ist das eher am Abflauen wieder. Aber das war eine regelrechte Konjunktur. Und wie gesagt, euch klingt das vielleicht als Spaß. Das war dabei todernst gemeint. Echt? Ja, also Hypnose hat das Ziel, dass deine aktive Wahrnehmung, dein Bewusstsein reduziert bis ausgestellt wird, damit alles, was im Unterbewusstsein ist, herauskommen kann. Es sind nicht alle Menschen gleich stark für Hypnose empfänglich. Das hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Hypnose, du sollst also in eine Art Halbschlafzustand hineingebracht werden, den manche von uns ja kennen, ohne das zu wollen, ist manchmal kurz vor dem Einschlafen oder kurz vor dem Aufwachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also manchmal habe ich schon gedacht, jetzt habe ich einen ganz genialen Gedanken, den muss ich gleich aufschreiben. Dann war ich ganz wach und plötzlich war der weg. Soll ich das auch schon mal so gegangen? Das ist dann die Situation, habe ich schon gedacht, jetzt könnte ich die Welt retten in dem Moment. Nein, nicht ganz, nicht? Aber und dann bin ich wach und zack, ist es weg. Ja, und das ist eben dieser Zwischenzustand, wo man sagen würde, jetzt ist das Unterbewusstsein, das spukt frei herum, das produziert irgendetwas und jetzt bist du ganz wach und dann ist wieder das Bewusstsein da. Und natürlich im Traum ist ja auch zum Teil das Unterbewusstsein. Da kommen ja ganz seltsame Geschichten manchmal heraus. Wenn Gott es nicht gebraucht, und das ist ja meistens der Fall, dass nur Unterbewusstsein da herumspukt in den Träumen. Und also jetzt will man das anzapfen, weil man davon ausgeht, dein Unterbewusstsein nimmt ja viel mehr auf als dein Bewusstsein. Habe ich auch vorhin gesagt, das ist tatsächlich auch so. Viele Dinge, du fährst mit dem Auto, dann siehst du rechts und links Dinge, aber du nimmst sie nicht bewusst wahr, aber plötzlich kann dir auch wieder vorkommen. Echt? Also das ist das Unterbewusstsein. Nun ist es aber so, dass im Unterbewusstsein, weil das ja nicht geprüft ist, nicht katalogisiert ist, nicht rational bewertet wird, sammeln sich auch eine ganze Menge Halberinnerungen, falsche Vorstellungen an. Und jetzt kannst du dadurch, wenn du dein Bewusstsein ausstellst, jede Frage, die gestellt wird, also generell auch funktioniert es so, du bist in eine Art Hypnosezustand versetzt, eine Art Halbschlaf, dann stellt der Therapeut Fragen. Du beantwortest die, aber die sind jetzt nicht rational beantwortet, sondern es kommt direkt aus deinem Unterbewusstsein. Und das wird dann aufgeschrieben und das wird hinterher als Deutung benutzt für eben irgendwelche Probleme, die du hast, die dann befragt werden. Oder es gibt jetzt auch, dass der Suggestion, dass in der Hypnose Suggestion benutzt wird, um bestimmte Verhaltensweisen zu blockieren. Zum Beispiel findet man das bei der Rauchtherapie, oder wenn da jemand raucht oder so, dann bietet man an, denjenigen zu hypnotisieren und dann soll eine unterbewusste Blockade eingebaut werden. Sobald du jetzt eine Zigarette in der Hand hast, findest du das eklig und dann rauchst du nicht mehr. Also, weil es gibt ja auch bei jedem von uns solche unterbewussten Blockaden, meinetwegen, du hast irgendein Erlebnis mit einem ganz ekligen Geruch. Und sobald du den riechst, dann wird dir schon fast übel. Also ich meine, mir geht es zum Beispiel so, manchmal, wenn ich im Krankenhaus bin und dann das so Desinfektionsmittel rieche, das kam aber mir erst später, nämlich durch die ganze Zeit mit der Chemotherapie, als ich monatelang im Krankenhaus war. Und das war noch so ein Altbau, also wirklich schlimme Zustände, da fand ich jetzt, ne? Mit Milchglasscheiben, man konnte nicht mehr rausschauen, dabei kahle Wände da drin. Und jeden Tag von einer Untersuchung zur nächsten, mir ging es total elend. Und hier ist jetzt bei mir so ein Unterbewusstsein, sobald ich das rieche, schon wird mir unwohl, ne? Also im Krankenhaus, so etwas zum Beispiel. Andere, die haben ein Wohlbewusstsein, wenn sie meinetwegen über den Weihnachtsmarkt gehen und riechen die Mandeln, dann, das ist eine Kindheit und Romantik und so. Oder manchmal hörst du eine Musik, die du aus deiner Kindheit kennst und dann, gutes Gefühl. Das ist also das so eine Blockade oder eine Motivation, die im Unterbewusstsein ist, aus der Erfahrung. Und jetzt kannst du nur, wenn du dein Unterbewusstsein öffnest einem Therapeuten gegenüber, dann kann der dir solche Blockaden einpflanzen. Also das, dann ist das Teil deines Unterbewusstseins, obwohl es durch diese Person eingepflanzt ist. Und das kann dazu führen, wenn es gut funktioniert, dass du plötzlich einen Ekel von einer Zigarette hast. Und dann kann es den Leuten helfen, eben jetzt von Rauchen frei zu werden. Das ist also eine Art erstmal Hypnose, das ist die eine, du kannst öffnen und erzählen oder du betreibst Suggestion. Es gibt jetzt auch eine Art Selbsthypnose. Eine Art Selbsthypnose ist ja autogenes Training zum Teil und da kannst du dann auch Selbstsuggestion betreiben als nächste Stufe. Also das heißt, Hypnose will sich an das Unterbewusstsein, nicht als Bewusstsein wenden. Wenn ich so rational mit dir spreche, versuche ich dich mit dir zu kommunizieren bezüglich des Bewusstseins. Wenn das ausgeschaltet wird, dann nennt man diese Phase, die ist dann die der Hypnose, also Trance-Hypnose. Nun, hat man einen Versuch gemacht, da hat man nämlich Leute, hat man festgestellt, und das scheint relativ sicher zu sein, dass nämlich der Verstand oder der Mensch, wenn er unter Hypnose ist, dass das Unterbewusstsein Antworten produziert, und die auch gar nichts mit der Realität zu tun haben müssen. Warum? Wir kennen das ja schon im Bewusstsein. Wenn ich dir eine Frage stelle, meinetwegen, wie alt bist du? Dann im normalen Gespräch würde einfach durch die Frage ein gewisser Druck aufgebaut werden und irgendwie, ob wir wollen oder nicht, wir denken schon eine Antwort. Weil eine Frage fordert einfach eine Antwort. Das kann man ja sogar in Gesprächsführung so brauchen, dass du Leute richtig in Panik versetzen kannst, indem du nur entsprechend wartest und sie anschaust. Und dann werden sie ganz nervös und irgendwann sagen sie irgendwas. Das ist also so. Ich meine, wenn man mies ist, kann man sowas gebrauchen dabei, oder, naja, je nachdem. Also, aber das ist schon bei Bewusstsein. Das Unterbewusstsein ist noch viel sensibler dafür. Und so hat man festgestellt, dass selbst bei Sachen, die Leute gar nicht wissen konnten, eindeutig, hat das Unterbewusstsein Antworten gegeben, egal wie absurd die waren, weil dieses Unterbewusstsein produziert Antworten, wenn es keine gibt. Also in der Kombination der Erinnerung werden neue Antworten produziert. Dasselbe braucht man zum Beispiel auch bei der Reinkarnationstherapie. Reinkarnationstherapie geht ja davon aus, dass du bestimmte Defizite hier im Leben hast, die aus früheren Leben stammen. Und jetzt will man die feststellen. Wie stellt man die fest? Unter Trance. Und dann fange ich an, dich erstmal zu befragen. Erstmal, ja, wer bist du? Wie geht es dir? Also so erstmal leichte Einstiege. Und dann sage ich, ja, was hast du gestern gemacht? Dann frage ich ihn, was hast du letztes Jahr gemacht? Und was hast du vor 10 Jahren gemacht? Und dann frage ich dich, was hast du vor 50 Jahren gemacht? Und dann kommen plötzlich Antworten. Und zwar bei allen Menschen kommen dann Antworten. Warum? Weil die vom Unterbewusstsein produziert werden. Das Unterbewusstsein will eine Antwort geben, wobei eigentlich kannst du ja gar keine Antwort geben. Und jetzt sagen die Reinkarnationstherapeuten, sagen, das ist die wirkliche Erinnerung an deine Vergangenheit. Jetzt hat man aber auch festgestellt, je nachdem, wie du Fragen stellst, nimmt dein Unterbewusstsein das auf. Jetzt sage ich zum Beispiel, was hast du da gesehen? Schon das ist allein eine suggestive Frage, weil ich ja davon ausgehe, dass du überhaupt was gesehen hast. Und das Unterbewusstsein nimmt das auf und formuliert eine Antwort dazu. Und das Problem ist eben jetzt, wenn das einmal formuliert ist, dann lagert es sich im Unterbewusstsein als reale Erinnerung ab, also als ein Teil des Unterbewusstseins. Und das ist das Problem, dass sozusagen Unterbewusstsein durch diese Hypnose und diese Therapie mitverändert und beeinflusst wird. Und du kannst es hinterher nicht mehr unterscheiden. Ist es jetzt wirklich Erinnerung oder ist es eine Hypnose-Erinnerung? Solche Gefahr, da besteht die Gefahr. Jetzt sagen natürlich die Hypnosetherapeuten, die sagen, nur wenn einer das unredlich oder nicht fachgemäß macht. Aber generell kann da eine Gefahr bestehen. Wobei bei Schizophrenie gibt es ja verschiedene Thesen, wie das entstanden ist. Keine ist wahrscheinlich vollkommen zutreffend, aber das ist zumindest eine, wo man sagen kann, ja, bei unsachgemäßer Behandlung kann das zu solcher Persönlichkeitsspaltungen führen. Nein, Medikamente können das begünstigen, weil sie deine Sensibilität, deinen Wachzustand herabsetzen können. Aber Medikamente an sich können dich nicht in Hypnose versetzen.
Also das ist schon vom Therapeuten jetzt eine bewusste Geschichte. Also er muss, ja. Ohne ihn würde das nicht funktionieren.
Es gibt eine Form von Selbsthypnose, habe ich ja gesagt, aber die musst du auch bewusst wollen. Also es ist nicht so, ihr kommt irgendwo hin, einer schaut euch an und ihr seid hypnotisiert. Das gibt es nicht. Das ist eher in der Popkultur so transportiert worden. Du musst es wollen, der andere muss es wollen. Dann gibt es bestimmte Ausbildungen dafür. Du kannst das musikalisch begünstigen, weil es muss ja sein, der Mensch muss total entspannt sein. Der muss auch offen sein. Jemand, der nicht dafür offen ist, das nicht will, den kannst du im Normalfall nicht hypnotisieren. Also deshalb, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr keine Angst haben, dass jemand das tut. Manche Leute versuchen euch natürlich auch bewusst zu beeinflussen. Und da sind da Psychologen, versuchen bewusst durch dann Fragestellungen, durch Formulierungen, dich dann zu beeinflussen. Das ist aber über Bewusstsein, das ist nicht das Unterbewusstsein, also keine Hypnose.
Also ich muss bewusst mein Bewusstsein ausschalten.
Also ja genau, du musst zumindest bereit dafür sein, das nicht widerstreben. Das heißt, du musst dir jetzt nicht sagen, ich will jetzt hypnotisiert werden, das nicht. Aber du musst bereit sein, meinetwegen, manchmal sind das ein Kreisel, der sich dann dreht, Farben, die du dann siehst, ein Pendel, auf das du schaust, oder irgendwas. Aber Pendel ist nicht das Wichtige, sondern es muss jetzt so ein gleichmäßiger Blick sein wieder, und der führt dich dazu, dass du irgendwie so eine Art Halbwachzustand, Halbtraumzustand hineinkommst. Und das ist ja das dann der Hypnose. In der du nicht mehr, dein Bewusstsein ist eingeschläfert, ist ruhig gestellt und dein Unterbewusstsein kommt dann eben in den Vordergrund.
Ja. Wenn ein Mensch unter Hypnose irgendwelche kriminelle Taten vollbringt und dann nachher wieder aufwacht und davon nicht weiß, ist das ein Märchen oder?
Das gibt es in Einzelfällen, das geht allerdings nur bei relativ wenig Menschen. Das müssen Menschen sein, die sehr stark offen sind und sehr stark von der Persönlichkeit so hypnotisiert werden können. Und das ist dann aber so, das geht nur während der Phase der Hypnose. Also wenn die jetzt wieder aufwachen, geht das im Normalfall nicht. Dann haben sie zwar solche Blockierungen, solche Gedanken, aber man kann sie nicht zwingen, das zu tun. Jetzt habe ich den Ekel vor der Zigarette, ich könnte sie trotzdem rauchen. Ich tue es vielleicht nicht wegen dem Gefühl. Aber da kann man jetzt nicht diesen absoluten Zwang. Aber das, was es durchaus gibt, das wurde ja früher bei Jahrmärkten oder sonst irgendwas aufgeführt, und manchmal war es Betrug, aber es gibt es Leute, die wirklich sehr offen dazu sind, dass die meinetwegen plötzlich seltsame Sachen tun, aber nur in diesem Zustand der Hypnose, weil sie eben ihr Bewusstsein ausgeschaltet haben. Das Bewusstsein würde jetzt filtern, ethische Grenze, moralische Grenze, das will ich alles nicht tun, aber im Unterbewusstsein geht das, genauso wie im Traum, da tust du Sachen, die du vielleicht in Realität nie tun würdest.
Am nächsten Morgen war ich, aber ich habe geduscht. Ja, was hast du? Ja, ich bin unter der Dusche aufgewacht, ich hatte Haare gewaschen und ich bin dann in einem Jahr als frisch gewaschen.
Ach, hat das nicht gemerkt?
Nee, die ist unter der Dusche ist wieder wach geworden, das darfst du nicht. Dann war ich ein bisschen gemerkt, was ich denn hier, was mache ich denn hier? Also so zwei Stunden nach dem Einschlafen. Ist das.
Tja. Überraschend. Ja. Wer weiß, was sie noch alles tut. Demnächst hörst du in der Nacht dein Auto plötzlich wegfahren. Ne?
Ja,
so, es gibt jetzt verschiedene Thesen dafür. Es gibt auch radikale Leute, die sagen, das hätte jetzt mit Okkultismus zu tun. Das glaube ich nicht. Es gibt auch wenig Hinweise, dass das direkt mit Okkultismus zu tun hat. Sondern ich habe den Eindruck, das gehört auch mit zu diesem größeren Bereich des Halbbewusstseins. Zu diesem Halbbewusstsein, also dass das Bewusstsein ganz ausgeschaltet ist, das ist ja mehr so die Frage vom Traum. Im Traum kannst du ganz wenig selbst beeinflussen, das läuft einfach so. Selbst wenn du Wachen willst, manchmal laufen sie so, manchmal nicht, also das ist aber nicht so Bewusstsein. Und gerade wenn du in der Phase des Aufwachens bist, dann kannst du den Traum manchmal ein bisschen steuern, aber sonst normalerweise nicht. Und hier würde ich sagen, dieses Schlafwandeln ist dann ein Zwischenzustand zwischen dem Wach- und diesem total Unterbewussten. Und deshalb normalerweise tun die Leute, wenn sie schlafwandeln, auch Dinge, die irgendwie einen Bezug sonst zu ihrem realen Leben haben. Das heißt, normalerweise tut einer dann nicht etwas total, was vollkommen gegen seine Persönlichkeit spricht. Also meinetwegen, ein lieber, netter Mensch wird nicht plötzlich als Schlafwandler jemanden ermorden. So etwas, das ist nicht. Sondern eher, weil jetzt sind diese Erinnerungen, diese Handlungsmuster im Unterbewusstsein. Du bist nicht ganz aufgewacht und manche Leute sind dann eben empfänglich für so etwas. Und dann fangen sie schon an zu tun und sind noch halb beim Schlafen. Also das Gefährliche ist einfach bloß, weil du Sachen tust, wo du nicht genau realisierst, wo sind da Gefahren, Probleme, einordnest oder so etwas. Das ist dann die Gefahr dabei. Es gibt auch verschiedene Therapien, ich weiß nicht, ob das direkt etwas hilft, nein, da bin ich auch nicht Spezialist. Ja.
Ja.
Also bei einer unserer Tochter ist das nicht mit dieser Weise von Schlafwandeln, aber in einer ähnlichen Weise etwas auf niedrigem Niveau. Und zwar, unsere Kinder haben wir früher immer aufs Bett, aufs Klo gebracht, in der Nacht nochmal, nicht? Damit sie dann auch in der Nacht trocken bleiben und so. Und dann haben wir unsere Tochter euch aufgenommen und die hat sich nie erinnern können, dass sie in der Nacht aufgestanden ist. Weil wir haben sie an die Hand genommen, du konntest mit ihr reden sogar. Sie hat Antworten gegeben. Am Morgen. Keine Person. Wir haben ihr gesagt, ja, du hast doch das. Nee, habe ich nicht gesagt. Gibt es nicht. Das ist dann auch so eine ähnliche Phase. Hier ist nicht ganz von selbst. Wir haben das dann stimuliert. Einfach aus dem Bett raus, so halb im Schlaf, nicht? Dann auch so, nicht? Dann zur Toilette gelaufen und hingesetzt, dann wieder zurück. Aber keinerlei Erinnerung am Morgen mehr daran. Das ist auch so eine Zwischenphase, wo wir merken, manche Dinge, da sind wir nicht ganz bei Bewusstsein und tun das trotzdem. Also ich habe so eine Sache auch mal gehabt, also so einmal im Leben, wo ich das hinterher wahrgenommen habe. Und zwar war das, als ich in meine Frau verliebt war. Also als wir noch nicht geheiratet hatten. Und da waren wir eben im...
Das soll ich aber nicht so hören.
Bitte?
Das soll ich nicht so hören.
Was?
Als ich in meiner Frau verliebt war.
Ja, nein, ich meinte das jetzt einfach historisch, nicht mit Wertung von heute oder nicht.
Ja. Versprecher.
Ja, genau, das ist die Freude von Versprecher. Aber das lasse ich jetzt meist einfach historisch, weil ich erinnere mich jetzt so zurück, deshalb Vergangenheitsform. Also jedenfalls, wir hatten uns ja während des Studiums kennengelernt und dann haben wir am Abend immer wahnsinnig lange geredet miteinander, wie das ja so typisch ist, wenn man sich kennenlernt, nicht? Also das heißt, wir haben regelmäßig da auch die Straßenbahn verpasst, die Tram, wenn man in der Schweiz sagt. Und ich habe in Rien gewohnt, sie hat in Basel gewohnt und dann waren wir immer froh, Straßenbahn verpasst, irgendwann so um 1 Uhr die letzte Straßenbahn oder manchmal um 1:30. Also sind wir dann noch zu Fuß nach Basel gelaufen, knapp 10 Kilometer bis zu ihr und konnten uns die ganze Zeit noch unterhalten. Einmal war sogar ein mitleidiger Autofahrer, der stehen geblieben ist. Wir haben natürlich dankend abgewinkt, da sonst mit uns zu hören. Hätte ja die Zeit verkürzt. Na, ich meine, erstmal habe ich da gelernt, wie man mit Schlafaskese umkommt. Also möglichst wenig Schlaf und dann trotzdem noch am Morgen fit ist. Aber bei einer Sache, da habe ich tatsächlich erlebt, wie man was tun kann, ohne bewusst zu wissen, was man tut. Das war nämlich so, da war ich eines Nachts wieder unterwegs, von Basel wieder zurückgelaufen in mein Zimmer. Und dann plötzlich bin ich beim Laufen eingeschlafen und ungefähr 100, 200 Meter später wache ich wieder beim Laufen auf und wo bin ich jetzt dabei? Ist mir allerdings bisher bloß einmal passiert. Das würde ich am ehesten so verstehen, wie manche schlafwandeln können. Das war einfach bei mir wegen dieser großen Müdigkeit. Der Körper ist so dann automatisch weitergelaufen, nicht? Und meine Augen zu und eingeschlafen beim Laufen dabei. Ja.
Mir hat ein Mann erzählt, im Zweiten Weltkrieg, wie er als berittener Soldat in Frankreich, Krieg war als Deutscher, da war der Fronteinsatz, weil sie so siegesgewiss marschierten, so lange und so übermüdet, dass er auf dem Pferd eingeschlafen
ist. Ja. Und das Pferd läuft dann weiter, ne? Und so, ja. Ja. Also solche Phasen, wir haben, das sind eben alles diese Bewusstseinszustände zwischen Unterbewusstsein, Traum und zwischen vollem Bewusstsein. Und da gibt es ja eine Abstufung dazwischen und da würde ich auch dieses Schlafwandeln dazu zählen. Das heißt, etwas mehr als Schlaf, weil im Schlaf ist ja auch schon, manchmal schreit man, manche bewegen sich dann im Schlaf, wenn sie träumen, ohne es zu wissen. Und hier geht es einfach noch eine Stufe weiter. Nicht nur liegen und sich bewegen, sondern aufstehen und sich bewegen. Und wenn man jetzt noch weiter geht, geht das dann in den Halbschlaf über und dann eben ins Wachbewusstsein. Ja.
Es gibt Zahnärzte, die Hypnose anwenden.
Stimmt.
Ja,
das wird unter anderem auch wegen Schmerzbehandlung gemacht.
Hm. Ja. Unterschiedliche Werbung oder unterschiedliche Mitteilungen bei Heavy Metal.
Das ist noch eine andere Frage. Da sagt man, zum Beispiel das Backwood Mastering und solche Sachen, das ist noch eine andere Geschichte. Aber hat natürlich auch jetzt mit Psychologie zu tun. Gut, ja. Richtig. Das ist ein großes Problem, vor dem wir... Entschuldigung. Ja. Also, generell müssen wir sagen, es ist eine ideologische These von Sigmund Freud. Aber es gibt, sagen wir, irgendetwas, was nicht in unserem Wachbewusstsein ist, was uns trotzdem prägt und wo etwas vorhanden ist. Das ist eine Erfahrung, die tatsächlich alle Menschen machen und die auch relativ neutral untersuchbar ist. Was das genau ist, inwiefern uns das beeinflusst, das muss jetzt interpretiert werden.
Das heißt jetzt einfach Unterbewusstsein, auch wenn der
genau.
Freund das so geprägt hat.
Richtig, wir müssen...
Nicht von dem, was der Freund meint.
Genau, also wenn ich das jetzt benutze, dann meine ich es nicht im freudianischen Sinne. Sondern ich meine es einfach als die Dinge, die als Wissen in uns schlummern, als Erinnerung in uns schlummern, ohne dass wir uns in jedem Moment voll bewusst aktiv daran erinnern können. Und das sind ja manchmal so Sachen, plötzlich im Moment fällt dir was ein, du weißt nicht woher. Oder ich meine, manchmal geht es mir so, in einem Vortrag, ich will einen Namen. Also ne, ich war ja hier auch am Anfang der Woche, ein Name fällt mir nicht ein. Und dann ist es so, umso intensiver ich bewusst daran denke, umso weniger fällt er mir ein. Wenn ich jetzt aber mich dazu zwinge, nicht dran zu denken, plötzlich kommt er hoch. Ich weiß auch nicht, woher. Das ist eben aus der Erinnerung sozusagen, die ja da ist, aber irgendwo finde ich jetzt nicht die Kategorie, wo er eingeordnet ist, könnte man sagen. Und das ist das, was ich jetzt mal als Unterbewusstsein bezeichnen würde, das, über das ich nicht immer gleich aktiv verfügen kann. Und Freud hat das natürlich ganz anders interpretiert. Der hat als einer der Ersten erkannt, dass es diesen Bereich gibt. Man hat vorher versucht, sehr stark zu intellektualisieren, also alles nur unter rationale Auseinandersetzung. Und der hat dann festgestellt, es gibt auch andere Bereiche dabei. Bei ihm ist auch sehr stark dann die Trieblehre, also welche Triebe die steuern. Und er meinte, letztendlich sei der Mensch total nur durch Triebe gesteuert. Er meinte sogar, das Bewusstsein und der Intellekt sei eigentlich nur eine Art Illusion. Das ganze Leben sei eigentlich durch Triebe, insbesondere Sexualtrieb, gesteuert. Und das ist natürlich wieder ideologisch, weil wir in der Bibel sagen müssen, nein, das stimmt gerade nicht. Es gibt... Wenn wir jetzt als Freud wieder nehmen, so etwas wie Triebe, Instinkte und sowas, aber die bestimmen uns nicht. Sondern wir können auch über die bestimmen, wir können die analysieren, wir können damit umgehen. Hoffentlich, oder lernen zumindest damit. Aber er sagt mir, du bist davon ausgeliefert, ein Stück weit. Also insofern, wenn ich jetzt Unterbewusstsein benutze, ist das was anderes, als wenn das bei Sigmund Freud ist. Und da müssen wir, genau wie du es jetzt tust, auch immer nachfragen. Wenn wir mit einem Psychologen zu tun haben, in einem Buch lesen, immer nachfragen, was meint der darunter? Sonst kann das totale Missverständnisse und Probleme aufwerfen. Das ist eben eine ganz wichtige Frage, die ich werde jetzt noch ein paar Mal drauf kommen heute Morgen. Generell, wenn ich jetzt meine gewisse Skepsis gegenüber Psychologie, Psychotherapie geäußert habe, dann ist die hoffentlich nachvollziehbar, weil ich sage, es handelt sich nicht um neutrale Fakten, sondern es handelt sich um Gedankenbilder, es handelt sich um Weltbilder, die dann die Behandlung bestimmen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich liefere mich einer Person aus. Das heißt, die prägt und programmiert mich neu. Und jetzt muss ich wissen, wem setze ich mich aus. Darüber hinaus habe ich gesagt, es gibt viel auch Irrtum innerhalb der Psychologie. Das heißt, ich liefere mich einer Methode aus, Beispiel Psychopharmaka, und habe vielleicht sogar noch Schaden dadurch, nur weil das im Moment gerade gilt.
Jetzt kann ich den ja Seelsorger
nennen. Ich komme jetzt noch weiter. Jetzt ist dann die Frage, dann würden manche sagen, bin ich skeptisch. Und diese Skepsis würde ich teilen, allerdings nicht in allen Bereichen. Ich würde Bereiche, und da nenne ich dann später auch noch welche, sagen, da kann uns Psychologie tatsächlich eine Hilfe sein. Nun, jetzt ist die Frage, wenn ich den nicht nehme, dann nehme ich den christlichen Psychotherapeuten. Der christliche Psychotherapeut, genau wie du zu Recht sagst, der kann Christ sein, trotzdem aber genau dasselbe machen. Weil der normal das studiert hat, gelernt hat, und dann bin ich vielleicht froh und denke, der ist Christ. Aber der verunstaltet mein Unterbewusstsein genauso, wie der andere das tut. Und deshalb, es kann nicht nur genügen, zu sagen, jemand ist Christ. Ich meine, ich merke das manchmal, wo ich an christlichen Schulen zu tun habe. Ich habe auch ab und zu Fortbildungen gemacht an christlichen Schulen. Da sind dann manchmal Lehrer, die sind zwar Christen, aber sie sind schlechte Lehrer. Und dann hilft es auch nicht sehr viel. Denn nur, dass jemand Christ ist, deshalb muss er nicht gut unterrichten. Das ist manchmal ein kurzfristiger Blick. Es muss jemand Christ sein und möglichst noch guter Lehrer. Weil nur, dass du gläubig bist, heißt noch lange nicht, dass du unterrichten kannst. Und dass du Bezug zu den Kindern hast, dass du gut erklären kannst. Und auch nicht mal, dass du die biblischen Maßstäbe anwendest, wie du mit Kindern umgehst. Das wäre jetzt noch die nächste Stufe. Aber jetzt bleibe ich erstmal noch einen Moment hier. Das heißt, das, wo ich empfehlen würde, danach zu suchen, und das, was, glaube ich, bisher noch ein ziemlich wenig beackertes Feld ist, ist, dass eine Art christliche Psychologie, wenn man das so nennen will, oder nehmen wir das einfach das deutsche Wort christliche Seelsorge, so entwickelt wird, dass sie auch Menschen in schwierigeren Problemen eine Hilfe bieten kann. Das gibt es heute fast gar nicht. Es gibt zwar eine ganze Menge Seelsorgeschulungen, aber wenn ihr die genau anschaut, dann ist es in den allermeisten Fällen der Seelsorgeschulungen so, dass einfach normale psychotherapeutische Modelle genommen werden, die werden vermittelt im christlichen Rahmen und am Ende wird noch gesagt, dann beten wir noch damit. Und das war's. Ich sage natürlich etwas vereinfacht. Und so findest du in der christlichen Literatur den Spiegel genau dessen, was du im Weltlichen hast. Es gibt manche christliche Seelsorgebücher, da ist nicht mal ein Bibelvers drin, geschweige denn eine Reflexion über christliches Menschenbild, Krankheitsbild, sonst irgendwas. Sondern am Ende kommen noch ein paar erbauliche Bibelstellen, sonst findest du genau dasselbe wie in jeder anderen psychologischen Schulung mit drin. Und da hast du eher ein Problem, wenn du solche Leute in der Seelsorge in der Gemeinde hast, ja, dann hast du noch das nicht-christliche Weltbild, was jetzt noch in der Gemeinde bei Leuten, die Hilfe brauchen, vermittelt werden. Und es wird ihnen nicht wirklich geholfen. Und das ist halt eher ein überwiegender Teil. Und wie gesagt, da brauchst du nicht auf mich vertrauen. Lies dir mal viele dieser Seelsorgebücher durch. Viele klingen wirklich gut. Aber das liegt einfach daran, weil wir den Zeitgeist so gewohnt sind. Wir hören das überall und hier lesen wir es auch noch und denken, ach, auch noch als wir als Christen, wir sind auch mit dabei. Wir wissen auch noch, wie das geht. Genau, richtig.
Und das sind durchaus Bestseller.
Durchaus. Und hier ist das Problem, dass man sich dort einem Weltbild unterordnet und dann auch Methoden unterordnet, die vielleicht ohne dass es bewusst ist, in vielen Fällen diametral christlicher Überzeugung entgegenstehen. Wie gesagt, da wo es eine Ergänzung ist. Meinetwegen, da gibt mir jemand Tipps, wie kann ich einem Alkoholsüchtigen helfen? Und da gibt es ja meinetwegen Tipps, ich muss ihn aus seiner Umgebung herausholen, ich muss ihm versuchen, jetzt einen Halt in seinem Leben geben, Leben ordnen und so weiter. Das sind ja ziemlich neutrale Tipps, die hängen nicht mit dem Weltbild zusammen. Aber dann gibt es eben eine ganze Menge andere Formen auch, wie ich jetzt jemandem helfen kann von Alternativmedizin, was weiß ich, ein Clip ins Ohr wegen Akupunktur, Suggestion der Person und so weiter und so weiter. Jetzt kann ich auch noch sagen, der hat halt eine Borderline-Persönlichkeit, jetzt muss ich eine Psychotherapie machen, weil er irgendwann in seiner Kindheit eine schwere Erfahrung gemacht hat und deshalb ist er zum Alkoholiker geworden und so weiter. Jetzt baue ich das Ganze aus, ein riesiges System und manchmal habe ich den Menschen hinterher noch zusätzliche Probleme geschaffen, die er vorher nicht hatte. Und das hat alles erstmal mit christlicher Wahrnehmung gar nichts zu tun. Und das ist heute, glaube ich, eher eine Gefährdung christlicher Seelsorge.
Beschreibst du das in deinem Buch auch alles?
Jetzt bin ich gerade bei einem Bereich, den ich soweit noch nicht geschrieben habe. Das heißt, da kann ich das noch nicht genau sagen, prophetisch. Weil das wird ja erst im dritten Band kommen und der ist erst im nächsten, also in einem Jahr soweit. Den zweiten, wo ich euch jetzt viel vorgetragen habe, der ist ja schon fast fertig. Ich habe vor, darauf einzugehen, ja. Jetzt werde ich natürlich in dem Band nicht eine ganze christliche Psychologie entwerfen können, aber ich glaube, wir müssen da sehr sensibel sein. Es gibt auf der einen Seite die Christen, was falsch ist, die alle Psychologie, weil es Psychologie ist, über Bord werfen. Das ist aber dumm. Das wäre genauso, wie ich andere Wissenschaftsbereiche ja auch überprüfen muss. Meinetwegen, weil die Biologie eine Evolutionstheorie entwickelt hat, ist nicht alles, was Biologen sagen, dumm. Sondern ich muss auswählen, ich muss genau analysieren, ich muss sehen, wo ist Weltbild und wo ist Faktum. Und das muss ich hier genauso tun. Aber umgekehrt gibt es eben das andere, das halte ich für noch viel problematischer, dass man eben offen einfach das aufnimmt, was psychologisch gelehrt wird, das nochmal christlich tauft, indem am Anfang des Wortes noch ein Vorwort ist mit dem Bibelvers und am Ende auch nochmal. Und das war es dann. Und so ändern sich dann auch plötzlich die Moden. Plötzlich, wenn du meinetwegen, das geht auch in Erziehungsbüchern so, manche Erziehungsbücher, Partnerschaftsbücher, da merkst du, da wird gar nicht analysiert, was in der Bibel über Mann und Frau steht, sondern wie ist das Bild momentan? Natürlich erstmal alle möglichen Stichworte, die ich jetzt nicht nennen will, weil sonst würden wir in Diskussionen auf einzelne Punkte kommen, das ich ja nicht will. Aber eine ganze Menge Dinge, wo du sagst, hundertprozentig genau der Zeitgeist, das, was im Zeitgeist ist, findest du, naja, vielleicht manchmal 5 Jahre später bei den Christen, weil sie etwas brauchen, die sie es aufgenommen haben. Und das ist eine große Gefahr, weil wir nämlich dabei unseren Kern, christlichen Kern eigentlich verlieren. Und dadurch natürlich genauso anfällig werden, wenn die Mode in 10 Jahren vorüber ist, stehen wir genauso da und sagen, tja, also das war's nicht, kommt was Neues. Und viele der Sachen sind ja plausibel, die klingen durchaus gut. Aber ich denke, hier sollten wir eine ganz andere versuchen, ganz neu dahinter zu denken. Schon nicht nur zu sagen, ach, jetzt musst du beten, ist alles in Ordnung, das nicht. Aber auch nicht nur irgendwelche psychotherapeutischen Ansätze aufzunehmen. Das ist, glaube ich, eine Gefahr. Und ich sehe im Moment relativ wenig Schulungen, die da zurückhaltend sind. Eine, die in bestimmter Hinsicht das nicht tue, die ich aber aus anderer Hinsicht problematisch finde, sind manche Schulungen von De Ignis. Die haben tatsächlich einen starken geistlichen Ansatz, was ich bei ihnen sehr positiv finde. Nur sie haben eben darüber hinaus einen stark charismatischen. Und das ist dann manchmal problematisch, dass viele Sachen gleich auf Form von Dämonie oder von solchen Sachen geschoben werden. Aber sie sind welche, die generell in ihrer Therapie auch relativ stark geistlich arbeiten. Und das finde ich eigentlich gut. Nur leider gibt es das im evangelikalen Bereich so fast gar nicht.
Die Bücher von Adams...
Ja, die kommen, ich habe hier welche mitgebracht, auch hier Jay Adams. Das ist, finde ich, eine sehr gute Sache, die heute allerdings total aus der Mode ist. Total aus der Mode. Im christlichen Bereich gibt es das eigentlich gar nicht mehr. Einfach weil der ist tatsächlich, so wenn du das durchliest, sehr, sehr stark erstmal von biblischer Anthropologie aufgebaut. Ich sage nicht, dass es das Evangelium, weil das ist natürlich ein Stand der Auseinandersetzungen, wie er vor 20, 30 Jahren gewesen war. Wir müssten weiter daran arbeiten, an diesen Büchern. Aber das ist eine gute Ausgangsbasis, um mal zu überlegen, wie könnte sowas funktionieren. Und dann merken wir, dann sind die Antworten plötzlich ganz anders, aber manchmal ärgern die Antworten uns auch, weil sie nämlich gar nicht zu unserem Zeitgeist passen. Zum Beispiel, sie entschuldigen uns nicht so schnell. Du bist ja gar nicht schuld. Eine generelle Sache in der Psychologie. Alles andere ist schuld. Deine Umgebung ist schuld, deine Prägung ist schuld, deine Gene sind schuld, deine Eltern sind schuld. Zum Beispiel, das ist ja eine generelle Tendenz, die Bibel so gar nicht kennt. Und das ist natürlich erstmal ärgerlich. Ich will jetzt auch nicht sagen, jeder ist bei allem selbst schuld, das auch nicht. Aber zumindest die Bibel spricht offen von Schuld und Sünde als einen der zentralen Punkte für psychische Probleme. Und das ist natürlich gar nicht populär und findest du auch kaum in irgendeinem Buch. Genau, der Robert Anholzer, den finde ich durchaus auch ganz gut, wobei er manchmal dahin tendiert, etwas zu stark in der Ablehnung sich zu definieren und manchmal ist er zu wenig praktikabel. Also ich bin ja nicht dafür, muss alles praktikabel sein, aber manchmal ist es zu wenig konkret, empfinde ich das. Bitte? Genau, und dafür finde ich es sehr gut. Bitte.
Kann man grundsätzlich sagen, Psychoanalyse ja, Psychotherapie nein. Und ich beziehe mich auch so ein bisschen hier auf Adams.
Ja.
Die 4 Bilder, die vorne drauf sind, die umreißen ja im Grunde oder beschreiben ja, wo es lang gehen muss. Es muss in das Zentrum des Menschen gehen.
Das
hier. Herz des Menschen gelegt. Da, wo er seine eigene Verantwortung nicht mehr wahrgenommen hat, wo er gelogen hat und da sagt er ja ganz deutlich, es geht nicht darum zu ergründen, warum hast du das alles gemacht, sondern was hast du gemacht. Ja? Und ich glaube, das ist die Einstellung, meine ich, die wir brauchen, die wir nötig haben.
Ja, ganz klar. Das muss unsere Grundlage sein. Ja. Und dann müssen wir natürlich jetzt versuchen, von den biblischen Aussagen, so wie wir es in der Ethik auch gemacht haben, wir haben in der Ethik biblische Grundlagen, Normative, die sind unsere Basis. Und dann müssen wir überlegen, was wächst daraus, was ist dann nun konkret für die Seelsorge, in der wir sind. Meinetwegen, jetzt haben wir jemanden, der ist homosexuell. Jetzt wissen wir, klar, der muss einsehen, das ist Schuld, der muss umkehren und so weiter. Wie kann ich ihm helfen, wie kann ich ihn begleiten, dass es ihm leichter fällt, diese Schuld einzusehen, sein Leben umzugestalten? Da müssen wir uns natürlich Gedanken machen, weil sonst sind wir zu platt, sonst hilft es dem nicht wirklich. Die Grundlage muss klar sein. Und da mangelt es häufig heute dran. Und dann müssen wir überlegen, daraufhin Methoden und Möglichkeiten zu entwickeln, wie können wir auf dieser biblischen Grundlage den Menschen konkret helfen in seinem Problem. Konkret dem helfen, der in Depression ist, demjenigen, der homosexuell ist, demjenigen, der, was weiß ich, Eheprobleme, Konzentrationsprobleme oder sonst was hat. Und dann könnt ihr, wenn unser Weltbild klar ist, auch einzelne Elemente der Psychologie mit einbeziehen. Das können medikamentöse sein. In bestimmten Fällen ist medikamentöse Behandlung durchaus sinnvoll. Ich habe ja erzählt, wenn einer Depression hat, wegen Schilddrüse, da musst du ihm nicht endlos einreden, das musst du bereuen und du musst aber fröhlich sein und freut euch im Herrn alle Zeit. Das hilft dir nicht, weil hier tatsächlich das körperliche Problem ist. Also kann ich das durchaus mit einbeziehen. Es gibt aber andere Fälle, meinetwegen von Depressionen, wo heute Abend drauf sprechen kommen, da ist es sehr wohl viel besser, genau geistliche Schwierigkeiten zu nennen, was heute in so gut wie keinem Buch über Depression drin steht. Weshalb ich ja in meiner Veröffentlichung im nächsten Frühjahr da gerade da einen Schwerpunkt drauf lege, und zwar geistliche Hintergründe von Niedergeschlagenheit und Depression. Und dann ist natürlich ganz klar, ich werde das heute Abend sagen, das ist nicht das Einzige, aber es ist ein wichtiger Aspekt, der momentan eher mangelnd berücksichtigt wird. Und das ist einer, über den die Bibel aber am zentralsten spricht. Also das heißt, wir nehmen diese Therapie mit hinein, aber wir suchen bewusst aus, inwiefern stimmen sie hier mit biblischem Weltbild überein und nicht umgekehrt. Wir nehmen die Therapie und suchen dann noch hinterher, gibt es da irgendwelche Sachen, die wir noch als Rechtfertigung heranziehen können. Das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem. Und das fordert uns schon heraus, einerseits nicht einfach etwas zu übernehmen, was da und dort verbreitet wird, andererseits aber auch nicht einfach stehen zu bleiben, wir tun nichts. Denn der große Aufschwung von Psychologen, Psychotherapeuten, also etwas, hat ja gerade stattgefunden mit der mangelnden Fähigkeit der Gemeinde, wirkliche Seelsorge zu betreiben. Und deshalb sind auch viele Christen, das werdet ihr auch kennen, in der Gemeinde, die wirklich ernsthafte Probleme haben, gehen heute nicht mehr zum Seelsorger, sondern gehen zum Psychologen, Psychotherapeuten und so. Oder manchmal ist er dann sogar noch in der Gemeinde, hat seine Praxis dann sogar noch in der Gemeinde, da macht es nicht mehr der Pastor, sondern eben der Psychotherapeut oder Seelsorger, aber eigentlich nur mit einem anderen Namen und will Hilfe anbieten, aber nicht dann auf dieser eigentlich geistlichen Ebene. Und hier müssen wir sagen, da wird uns doch etwas weggenommen, was urchristlich eigentlich sein sollte und uns helfen sollte fürs Leben.
Das kommt aber auch, also ich finde, wenn du so visitiert, zumindest habe ich so das Gefühl, dass man mit der normalen christlichen Seelsorge praktisch an Grenzen stößt, wenn du noch mit Psychotherapeut auch arbeiten kannst.
Ja.
Das wird immer mehr gesagt.
Ja.
Stimmt.
Und
das ist eher ein Problem, denke ich.
Ja.
Also, dass man sich dann auch, dass man gar nicht mehr anfängt, wenn man sich von vornherein überfordert fühlt. Und
ja.
Und man sagt, so und so ist da, sich das, da sehe ich das Problem, der andere muss dann aber auch selbst was anpacken und sieht das Problem immer nicht bei sich, weil man es ja gerne auch weiterschiebt.
Ja, genau. Das stimmt. Das ist ein großes Problem. Große Schwierigkeit dabei. Und natürlich ist das auch so, Seelsorge kostet ja unheimlich Einsatz und Zeit und Energie. Und in einer Gemeinde, in der viel mehr darauf gesehen wird, was bringt es, wo sind effektive Ziele, sowohl der Pastor will ja irgendwelche Ziele haben, Erfolge haben, dann ist der wenig motiviert, intensiv zu arbeiten. Er wird ja auch nicht speziell dafür bezahlt. Du kriegst ja von der Krankenkasse kein Geld, weil du Seelsorger bist. Und dann ist die Motivation eher gering. Und wenn du es nicht machst, hast du keine Erfahrung und fühlst dich bei jedem neuen Gespräch wieder überfordert dabei, sodass das mittlerweile fast ganz wegkommt. Der Pastor eher mutiert zu einer Art netten Onkel, der auch ein bisschen Manager ist, der auch mal ein bisschen predigt, aber gerade dieses Hirtenamt weit wegfällt. Zum Teil eben, weil das ist nicht prestigeträchtig, du fühlst dich nicht als Spezialist, dir wird auch gesagt, du bist ein Spezialist, und es fordert unheimlich Zeit. Und da müssen wir ja ehrlich sagen, das ist ja auch ein Problem. Wer hat heute noch Geduld und Zeit, sich in einen Menschen zu investieren? Und nicht nur als Pastor, sondern auch als normales Gemeindeglied.
Das ist auch ein Stück der Zeitgeist, weil wenn jetzt jemand auf mich zukommt, oder wenn ich jetzt zu jemandem komme, das ist schon ein Schritt weiter, das ist ein Problem. Und jemand sagt mir dann, woran das Problem ist, dann muss ich mich auf irgendeine Geistigkeit auseinandersetzen.
Ja.
Jetzt ist das natürlich auch so eine Sache, wie auf diesen Bildern, vor dem Problem einfach zurückweichen.
Mhm.
Und sagt, nee, das ist jetzt kein Problem mehr. Oder das sollte, das, was du mir sagst, das ist kein Problem.
Genau.
Also dieses Hingehen zu einem Bruder, so wie die Bibel es sagt, und sag mal zu, das könnte ja auch Sünde sein, wenn du da machst.
Ja.
Bis hin dazu, dass sie daraus eben auch ein Stück weit dann diese psychologischen Probleme oder seelsorgerliche Probleme entwickeln. Da haben wir uns ja auch ein Stück weit von entfernt. Als christliche Gemeinde müssen wir ja auch selbst kritisch.
Natürlich. Eben, das sind nicht nur die bösen anderen, sondern wir werden natürlich genauso davon geprägt. Und ich konnte euch ja fragen, wo geht ihr mal auf einen Bruder und der Schwester in der Gemeinde zu und sagt ihm, das ist Sünde. Ich meine, das muss ja nicht so sein, man kann es auch freundlich und nett sagen, aber ich meine, Sünde bleibt Sünde und irgendwann ist er doch nicht mehr ganz nett. Genau.
Das macht das Miteinander aus, ne?
Ja.
Das macht das Miteinander aus, dass ihr gerade den Christen kennzeichnet.
Kennzeichnen sollte.
Kennzeichnen sollte. miteinander, dass man nicht nach dem Motto, ich gehe jetzt mal zu dem hin und da kommt jetzt ein Bruder oder so, der muss mich erstmal antesten oder was, sondern es hat eben anders miteinander. Das ist ja auch die Schwierigkeit, ne?
Ja.
In der wir als Christen in unserer
Gemeinde sicherlich stehen. Das ist eine große Herausforderung. Wenn du es nicht tust, bist du in einer unverpflichtenden Gemeinschaft, die mehr eine Art religiöser Verein ist. Wo du dich sonst wo beim Verein triffst, man ist nett miteinander, man begrüßt sich miteinander, aber es passiert nicht wirklich tiefergehend etwas. Und das ist ja durchaus, woran manche Christen leiden, an dieser Oberflächlichkeit. Und die ist nicht nur zu beheben durch eine klare Predigt. Natürlich spielt das eine wichtige Rolle, aber es gehört einmal die Lehre und das Leben. Bei Jesus immer Lehre und Leben zusammen. So wie Jesus Erlöser und Herr. Herr im praktischen Leben, Erlöser, was deine Seele und deine geistige Sachen angeht. Und beides muss da sein. Und das ist zu wenig, und zwar, weil Missverständnisse auf beiden Seiten stehen. Derjenige, der ermahnt wird, der ist heute vom Zeitgeist geprägt, ich habe doch zu bestimmen, was will der mir reinreden? Individualismus, Selbstständigkeit, Autonomität. Und das haben wir als Christen genauso. Und es geht mir genauso. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, erstmal ist mein innerer Eindruck, was will der eigentlich? Das ist, ich sage, nur der erste Eindruck, weil wir als Menschen so reagieren. Aber dann muss ich meinen Verstand einschalten, gleich und sagen, das ist vielleicht von Gott geschickt, vielleicht will der mir wirklich hier was weitergeben, was ich brauche. Und zwischenzeitlich habe ich so gut gelernt, dass ich von fast jedem bereit bin, was anzunehmen, egal woher er kommt und was er sagt, um mir das anzuhören. Ich übernehme nicht alles, aber ich höre es mir an, ich bete darüber, denke darüber nach und vielfach merke ich, Leute haben recht. Manchmal merke ich doch nicht. Aber dafür offen zu sein, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, weil wir wissen, dass wir selbst so reagieren, der andere so reagiert, sind wir total demotiviert, das auch zu tun. Und dann erleben wir manchmal in der Gemeinde noch die pharisäischen Besserwisser. Und die machen natürlich noch den Rest kaputt. Weil wenn die zu jemandem kommen, dann merken, dann ist noch der letzte Rest von Korrekturbereitschaft wird zerstört, weil wir merken, denen geht es nicht um Korrektur, sondern denen geht es darum, ihren Kopf durchzusetzen oder Rangordnungen in der Gemeinde festzulegen. Ich bin derjenige, der zu bestimmen hat und der Bescheid weiß und zack, jetzt sage ich das auch vom Kopf. Und dann viele Sachen werden genannt, die biblisch gar keine Sünde sind, sondern die nur ihm nicht oder ihr nicht passen. Und da wird natürlich das pervertiert, dieses Korrekturverhältnis. Denn Korrekturverhältnis heißt ja auch zuerst einmal, muss ich mich hinterfragen als derjenige, der zu jemand anders geht. Nämlich zu hinterfragen, ist das jetzt meine Geschmacksfrage, ist das meine Erziehungsfrage oder ist das wirklich eine biblische Sache? Und dann muss ich auch noch darum bitten, dass Gott mir Liebe gibt, dem anderen das so zu sagen, dass er es akzeptieren kann. Denn es ist ja nicht damit getan, dass ich sage, sondern dieses Gespräch soll das Ziel haben, dass der andere sich verändert. Und jetzt muss ich überlegen, wie kann ich am besten erreichen, dass der andere sich verändert? Und das ist eine ganz schwierige Sache. Und zwar so, dass er auch spürt, dass ich das in Liebe tue und nicht nur in Selbstgerechtigkeit. Da können wir in der Bibel, wenn wir dem nachgehen, an manchen Stellen lernen, wie das da gemacht wird. Also eine ganz tolle Stelle, die ihr alle kennt auch, finde ich, die bei dem Nathan, der zu David kommt. Das ist doch eine besondere Art der Seelsorge. Er sagt ganz knallhart, was Sünde ist, aber er macht es so, dass der David erstmal zuhört, ohne zu merken, es ist von ihm und hinterher schon innerlich Ja sagt und dann erst merkt, dass er sich selbst verurteilt. Das ist doch eine tolle Art von Seelsorge. Und dann ist er sogar noch bereit, seine Konsequenzen dabei zu stehen. Und das ist aber jetzt die Überlegung. Nathan muss überlegen, wie mache ich das? Ich soll dem ermahnen, ich soll dem was sagen, was mache ich jetzt? Und er ist auf eine gute Idee gekommen. Und so müssen wir manchmal, die Sache steht fest, ist ja nicht gesagt, ach du bist König, ja das ist nur mal so aus Versehen passiert, nicht so ein Problem, sondern das ist Sünde, ganz klar. Aber die Art und Weise. Und das merken die Leute ja bei Jesus, das war das Besondere, die Pharisäer haben häufig auch die Wahrheit gesagt. Aber sie haben sie so gesagt, dass sie erstmal unmenschlich war, keinem weitergeholfen hat. Und bei Jesus war das, sie merken, er hat mit Vollmacht geredet und mit Liebe. Der Ehebrecherin sagt ja auch nicht, ach dein Ehebruch, der ist verziehen, alles in Ordnung. Sondern sagt sie, okay, steinigt sie, aber wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Häufig wird das ja so uminterpretiert, ach, wir vergeben mal allen, Abwasch, drüber, alles nicht so schlimm. Nein, nein, Jesus bestätigt eigentlich das Alte Testament und sagt, okay, die muss gesteinigt werden, steht im Alten Testament. Er knüpft daran nur eine Bedingung. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, jetzt müssen wir das auslegen, ja eigentlich müsste er doch, weil er ohne Sünde ist, den ersten Stein werfen und so weiter, dann könnten die anderen auch die Steine werfen. Das ist jetzt eine andere theologische Auslegung. Aber was wir sagen wollen, das, was hier ist, auch Jesus sagt ja mal, er hat keine Freude am Tod des Ungerechten, glaube ich, des Sünders. Nicht? Das ist eben das, was da durchkommen muss bei Seelsorge. Und das mangelt manchmal. Und das ist eine Sache, die uns wahrscheinlich auch in der Zukunft langfristig herausfordern wird, weil Gemeinden eher in der Tendenz sind, in unverpflichtende Gemeinschaft zu haben. Und alles, was nun tiefergehend ist, wird dann natürlich für Spezialisten abgeschoben, die letztendlich aber auch wiederum dann nicht helfen können, weil sie diesen biblischen Grundsatz nicht haben. Und weil sie ja mehr so Klient-Patienten-Verhältnisse haben. In Wirklichkeit ist die Seelsorge in der Gemeinde nämlich nicht eine Sache, die an ein oder zwei Vollamtlichen hängt. Auch das ist ein Missverständnis. Sondern Seelsorge in der Gemeinde ist jeder.
Wir machen daher ja auch das Leben einer Gemeinde aus.
Ganz genau. Und Seelsorge geschieht ja nicht nur erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich erlebe das manchmal bei Gesprächen, was weiß ich, da kam neulich ein Paar zu mir und die hatten sich getrennt. Total am Ende, wollen sich scheiden lassen. Ja, wenn du hier jetzt mit Seelsorge anfängst, ja, das ist ja eigentlich viel, 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 viel zu spät. Aber das liegt ja eben daran, weil eben generell keiner sich wirklich in Karten schauen lassen will, keiner sich zu nahe kommen lassen will, was ich ja auch verstehe, ist ja auch schwierig. Man muss ja auch nicht jedem erzählen, mit wem man ein Problem hat und so. Aber wenn ich gar nichts erzähle, gar keine, und nicht nur erzählen, um Mitleid zu bekommen, sondern auch erzählen, um Hilfe, wirkliche Hilfe zu bekommen. Also nicht nur jemand, der mir sagt, du bist ja ein armer Kerl, nicht, oder so, das hilft ja auch nicht weiter. Dann müsste es eigentlich früher einsetzen, das würde verhindern, dass viele Sachen erst so eskalieren. Denn häufig am Ende kannst du ganz schwer etwas machen dabei. Also das, und da ist jeder von uns Seelsorger. Und Seelsorger heißt einfach mal, du besuchst dich am Sonntag, du sitzt am Kaffeetisch und dann erzählst du einfach mal über das, ach, wie geht es mir denn, wie geht es dir denn, was machst du denn da? Und aber jetzt auch über Sachen, die mich beschäftigen. Und das ist auch Seelsorge. Auf niedrigem Niveau erstmal. Aber Seelsorge ist ja nicht nur Krisenintervention, wenn es gar nicht mehr weitergeht, wenn ich mit dem Rücken an die Wand stehe.
Ja. Da liegt uns auch schnell von unserem, vielleicht von unserer Mentalität der Gedanke nahe oder den erhobenen Zeigefinger zu benutzen. Mhm. Das steckt so oft so in uns drin, nach dem Motto.
Genau.
Und das ist also ein ganz großes Problem.
Das schadet eher, das ist sehr schnell. Also ja. Weil erstmal der andere spürt das auch, ja. Was ist da, was steht dahinter. Und da gilt ja eher Jesu Wort, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sieh den Splitter, den Balken in deinem Auge, eh den Splitter im anderen. Das trainiert sich ja gerade an solche Menschen. Dann steht ja das andere, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin. Also wir müssen ja beides im Kopf haben. Die einen berufen sich sehr gerne auf diese Urteilsstelle, sagen, du darfst doch nicht urteilen. Wenn du mir sagst, ich darf das nicht tun, du bist doch hier jemand, der mich verurteilt. Nein, wenn ich nur das wiederhole, was in der Bibel steht, bin ich nicht jemand, der verurteilt, sondern der verurteilt ja Gott höchstens. Und ich sage das, was da steht. Aber es gibt dann die anderen, die mit dem langen Finger oder eben die immer besser wissen dabei und die will auch keiner hören, zu Recht ja auch dabei, und die machen eher dann die Offenheit noch kaputt, wenn sie jemand hat. Das ist dann schädlich, genau. Das ist natürlich ein Problem und ich will auch gar nicht sagen, dass es immer die bösen anderen sind. Das kann uns ja genauso treffen. Genauso können wir in die Situation hineinkommen, das zu tun. Weil das eben eine generelle Versuchbarkeit ist, in der wir drinstehen als Menschen. Und manchmal können wir gar nicht so klar unterscheiden zwischen dem, was biblisch ist und was ich mir vorstelle. Da war ich doch gerade zufälligerweise gestern noch. Ich war auf der Information zu einer Suche, wollte am Abend noch was raussuchen, auf einer Seite, wie nennen die sich noch, und zu einer neuen Gemeinde, die gegründet worden ist. Im Internet haben die eine Seite. Und dann stellen sie sich auch da, was sie nun alles glauben. Und dann natürlich, wie das so kommen muss, wir haben nur die Bibel, gar nichts anderes. Alle anderen haben ihre Tradition, wir sind die Einzigen, die nur auf die Bibel vertrauen. Also zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so etwas lese, ich muss immer wieder lächeln, nicht? Oder innerlich vor Verzweiflung den Kopf schütteln manchmal auch, wie eingebildet manche Menschen dabei sind, dass man das als Ziel hat, ist ja in Ordnung. Aber dass man sich menschlich eingesteht, es gibt, ich hoffe, ich beleidige euch jetzt nicht, hoffe ich nicht, also seid mir nicht böse, aber ich möchte einmal behaupten, es gibt keine einzige Gemeinde, die sich nur nach der Bibel richtet. Wenn ich sage, wenn ihr schreibt, wir wollen uns danach richten, dann bin ich einverstanden. Aber ich meine, könnt ihr euch nur fragen, ja, wie habt ihr euren Gottesdiensttermin nach der Bibel festgelegt? Wo steht das denn, dass ihr euch um 10 Uhr morgens oder 11 Uhr treffen müsst? Die ersten Gemeinden der ersten 3 Jahrhunderte haben sich nie morgens um 10 Uhr am Sonntag getroffen. Das war nämlich Arbeitstag. Da waren die alle bei der Arbeit. Der Sonntag wurde ja erst 325 als freier Tag eingeführt. Paulus hat natürlich auch nicht am Sonntag irgendeinen Gottesdienst morgens früh gemacht. Jetzt nicht, müsst ihr nicht nach Hause gehen und sagen, jetzt haben wir gelernt an Bibel Mirakel, wir müssen das verändern. Nein, das will ich damit gar nicht sagen. Behaltet den ruhig am Sonntagmorgen. Ich will damit nur sagen, das hat mit biblisch nichts zu tun. Und viele, viele andere Regeln, zum Beispiel die Regel des Ablaufs der Liturgie. Wo steht die bei euch in der Bibel? Erstes Lied, ich meine, die Lieder stehen sowieso alle nicht in der Bibel, egal auch wenn sie 500 Jahre alt sind, weil die Bibel ja noch älter ist. Dann kurze Andacht, dann Bekanntmachungen, dann Gebet, dann, das ist ja alles nicht schlecht. Aber es steht natürlich kein Wort in der Bibel davon, sondern das ist Tradition, das ist Überlieferung, das ist Gewohnheit und das ist ja auch nicht schlimm. Nur wir sollten es auch als das deklarieren. Und gerade, ich komme ja wegen der Seelsorge drauf, dann manche Leute unterscheiden nicht, was ist ihre Vorstellung, ihr Wunsch und ihre Prägung, und die versuchen sie anderen Leuten aufzudrücken und unterscheiden nicht, was ist biblisch und was ist meine Vorstellung. Und das sollten wir sehr gut, sehr wohl tun. Beispielsweise, ich habe das hier mal so etwas flapsig zwischendurch getan, habe ich gesagt, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der nicht gerne liest. Echt? Und ich hoffe ja, dass ich niemandem von euch zu nahe getreten bin, betone ich ja nochmal. Hier deklariere ich das aber bewusst, als das ist meine menschliche Michael-Kotsch-Vorstellung aus meiner Erfahrung und meiner Persönlichkeit. Das hat mit Bibel nichts zu tun. Denn man kann frommer Christ sein, geistliches Vorbild sein und nie ein Buch, außer vielleicht an die Bibel, nicht, zu lesen. Trotzdem würde ich diese Person animieren zu lesen, weil ich glaube, es ist eine unheimliche Bereicherung. Aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Also ich kann nicht zu Hause in die Familie kommen und kann der Person dann sagen, was, du hast hier aber nur 20 Bücher liegen, also du bist aber hier nicht geistlich genug. Das wäre nicht biblisch. Also hier muss ich unterscheiden, es gibt logische und gute Regeln, aber es gibt biblische und die müssen wir unterschiedlich betrachten. Ja.
Ich weiß von einem Beispiel, die Seelsorger hat ein doppeltes Problem grundsätzlicher Art. Da ist ein freikirchlicher Pastor, den machen einige Dauerseelsorgefälle so kaputt, dass er den Beruf hinschmeißt und einige Jahre was anderes macht.
Ja.
Und das darf man sich von Seelsorgesuchenden nicht gefallen lassen, dass man maßlos beschäftigt wird mit uneinsichtigen Menschen.
Das gibt es auch.
Wie es gehört, eine Seelsorgeberatung, die dreiviertel Stunde überdauert, ist schon von Erfolglosigkeit gekennzeichnet. Also, ich will das auch nicht so dogmatisch
sehen, aber so. Ist etwas, genau, etwas plakativ.
Frage, warum werden die Bücher von Adams nicht mehr gebraucht oder ähnliche? Liegt das am Christenvolk oder liegt das am Theologen oder woran liegt das? Ich weiß es nicht.
Wenn ich es mal vereinfacht so ausdrücken würde, die sind im Moment nicht im Trend. Zum Teil sind sie auch unangenehm. Die sind auch nicht so pragmatisch. Das sind sicherlich mehrere Gründe, die man sagen kann. Und vom Verlag aus, naja, der hat das jetzt mal eine Zeit lang ausgereizt, das wurde verkauft und jetzt verkauft sich das nicht mehr so gut, also machen wir was Neues. Das ist etwas flapsiger formuliert, etwas neuer formuliert, etwas pragmatischer formuliert, dann ist es in Ordnung. Es ist ja auch nicht so, dass alle neueren Bücher schlecht sind, aber es gibt nur eine generelle Tendenz, wo eine überwiegende Anzahl sehr stark psychologisierend wirken. Und das Bild könnt ihr euch selbst machen, ihr müsst mir da nicht vertrauen, schaut euch die an, liest das durch und ihr werdet feststellen, das ist so. Und dann vergleicht nochmal den Inhalt mit demselben Thema in säkularen Buch. Da werdet ihr manchmal finden, das sind dieselben Punkte, dieselben Vorstellungen, dieselben Therapievorschläge und schon das sollte uns etwas stutzig machen, weil wir ja wissen, dass die eigentlich von vollkommen unterschiedlichen Weltbildern ausgehen sollen. Und deshalb, ich würde sagen, das, was es braucht und was eben hier stärker mit drin vor ist, ist diese Besinnung erstmal auf christliche Vorstellungen, biblische Vorstellungen von Seele, Gesundheit, geistlichem Leben, Krankheit und so weiter. Und dann auch natürlich Therapie, Seelsorge und so. Und dann dürfen wir, ich betone nochmal, nicht dabei stehen bleiben, sondern wir müssen dann auch weiter konkrete Schritte überlegen, wie wir Leuten in speziellen Fragen helfen können.
Ich wollte noch mal dazu sagen zum Thema Seelsorge in der Gemeinde. Ich halte zwei Punkte für ganz, ganz wesentlich. Mhm. Und zwar, dass Gemeindemitglieder manchmal mit der Seelsorge innerhalb der Gemeinde nicht anfangen können. Das liegt eben auch daran vielleicht, dass derjenige, der Seelsorge betreibt, vielleicht sogar das Gespür und Gefühl hat, das ist eine Aufgabe für mich und ich kann das auch wirklich gut einsetzen, dass trotzdem da an der Qualifikation gearbeitet werden sollte.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dann müsste man vielleicht auch mal mit einem christlichen Seelsorger auch ein Seminar machen, dass denn diese Leute aus verschiedenen Gemeinden da einfach noch mehr fachlichen Hintergrund bekommen, damit sie eben halt einfach in dieser Betreuung besser werden.
Genau.
Zweiter Punkt. Es gehört dazu, nach meiner Auffassung, was leider nicht immer praktiziert wird, absolute Verschwiegenheit und Vertraulichkeit. Mhm. Es geht also so, wenn man eine Frau zum Beispiel seelsorgliche Gespräche hat, was sie des Öfteren hat, ich erfahre grundsätzlich nichts davon. Und das habe ich natürlich am Anfang gar nicht so geschnallt. Und dass sie mir also im Grunde klar gesagt hat, dass es auch einfach sinnvoll ist, was ich auch völlig einsehe. Mhm. Und man darf eben, man muss eben halt, das war mein zweiter Punkt, absolute Vertraulichkeit wahren. Und man darf nicht der Versuchung widerliegen, das Wissen, was man natürlich zwangsläufig dadurch gewinnt, wenn man mit mehreren Menschen auf diesem Sektor spricht, dass es in irgendeiner Weise auch mal einem rausrutscht oder verkehrt eingesetzt wird. Mhm. Darauf muss sich derjenige, der sich dem Seelsorge anvertrauen, auch wirklich verlassen können. Das sind zwei
wesentliche Punkte. Also ich halte das, vielen Dank, für eine gute Ergänzung. Bei den Fortbildungen ist natürlich wichtig, wieder zu achten, was wird da fortgebildet, ja, genau. Zum Beispiel, dann nehmen wir jemanden, der lange Jahre mit Drogenabhängigen gearbeitet hat. Und der könnte uns einfach erzählen, wie reagieren Drogenabhängige denn so? Kann man denen alles glauben, was sie sagen zum Beispiel? Wo haben die ihre Stärken und Schwächen? Denn diese Sachen finden wir in der Bibel nicht direkt. Die können uns als Information dazukommen und dann können wir daraus entwickeln, wie gehen wir mit ihnen um. Aber wir sollten nicht so stark eine Schulung, die jetzt ideologisiert, in dem Sinne uns bibelfremde Modelle vermittelt. Das ist auch ja klar, gehe ich mal davon aus, das hast du auch so gemeint. Bei dem Punkt der Vertraulichkeit würde ich vollkommen unterstreichen, allerdings hier, wenn wir es am biblischen Maßstab messen, wieder mit einer Einschränkung. Wenn nämlich jemand hartnäckig an Sünde festhält, und das ist ein solches Problem, dann sagt ja Jesus, dann sollen wir das bis im Extremfall vor die Gemeinde bringen, weil ja die Gemeinde auch geschädigt wird durch diesen Menschen, der in Sünde lebt. Also da muss dann diese Sache überschritten werden. Das heißt natürlich nicht alle Geheimnisse ausplaudern, die im seelsorgerlichen Bereich sind, aber die Sünde als Sünde benennen und auch mögliche gemeindliche Konsequenzen zu ziehen. Hier geht es aber ja um den, der nicht korrekturbereit ist, der auch nicht mehr seelsorgerlich behandelt werden kann, also sondern der hartnäckig daran festhält und dadurch sich und die Gemeinde schädigt.
Ja, da würde ich mal einhaken. Wenn ich diesen Schritt gehen muss, weil der andere unnötig bleibt, da muss man auch wissen, wohin man sich wendet.
Natürlich.
Man muss sich an die Ältesten wenden.
Ja.
Und nicht, ich sag mal, im Hauskreis, das irgendwie auseinandertreten oder sonst
wie. Vollkommen klar.
Schläge austeilen. Das ist eben die Qualität, die eben auch was mit Wahrheit zu tun hat.
Ganz genau. Weil das, was du jetzt nennst, das wäre ja wieder Sünde. Desjenigen, der sich aufschwingt, erstmal das Richten, üble Nachrede dabei betreiben, möglicherweise noch Neid oder sonst was dabei zu haben. Also das ist dann voller Sünde, wenn man jetzt einfach anderen darüber erzählt, weiterredet, um sich herauszustellen, sein Wissen, was zu erzählen zu haben, den anderen zu erniedrigen. Da ist vollkommen richtig natürlich, da muss der biblische Weg gegangen sein. Eben, das heißt hier Gespräch mit den Ältesten, die nochmal mit der entsprechenden Person nochmal Umkehr anbieten, Hilfe anbieten und dann irgendwann aber zu sagen, wenn du die wirklich nicht willst, dann müssen wir hier eine Grenze ziehen. Und das braucht es aber dann auch. Nicht? Das würde ich jetzt nur eben sagen, wegen dem vertraulich, total unterstreichen. Es gibt Beispiele, aber da muss dann auch natürlich vertraulich, aber andere müssen mit einbezogen werden, weil das eben weitere Kreise zieht. Ja.
Es könnte auch einfacher sein manchmal, wenn sich der Betreffende einen Seelsorger außerhalb der Gemeinde sucht. Also auch einen Christen, aber der eben nicht involviert ist in die ganzen Schwierigkeiten, die man hat.
Ja, das stimmt zweifellos auch. Das kann, ich würde sagen, der Normalfall wäre optimal, wenn das in der Gemeinde stattfinden würde. Dann muss ich natürlich eine vertrauenswürdige Person finden, einerseits, die nicht unbedingt nur mein Freund ist. Denn der tendiert häufig eher dahin, meine Position zu untermauern. Das hilft mir nicht. Ich brauche ja jemanden, der mir auch meine Schwächen und Probleme zeigt. Also eine andere vertrauenswürdige Person, auch einer, von der ich nicht schon vorher weiß, die hat sowieso nur ihre feste Dogmatik im Kopf. Meinetwegen, ich frage jemanden, was denkst du, soll ich heiraten? Seelsorgliches Problem. Und ich weiß, einer ist generell gegen Heiraten. Ja, dann brauche ich nicht erst zu fragen. Oder dann sagt einer, ja, was denkst du, sollte ich Musik studieren? Und dann weiß ich, der Bruder ist sowieso gegen moderne Musik und ist ganz aggressiv. Ja, dann brauchst du ihn auch gar nicht erst fragen. Das heißt, wir müssten jemanden fragen, der auch selbstständig in der Lage ist, nicht nur seine Interessen zu verteidigen, sondern sich auch in meine Situation hineinzuversetzen, aus Gottes Perspektive auf meine Situation anzuwenden. Und diese Leute sind halt nicht immer sehr rar, nicht immer sehr großzügig gesät dabei. Aber das ist eine Herausforderung, wo wir alle hinwachsen sollten, das zu tun. Also deshalb sind wir halt primär in der Gemeinde, weil du hast in der Gemeinde auch mehr Chancen. Denn der Außenstehende Seelsorger hat den Vorteil, dass er nicht in die Situation eingebunden ist. Er hat aber auch den Nachteil, dass er sie viel weniger beurteilen kann. Weil der Seelsorgesuchende, ob er will oder nicht, spielt dem natürlich eine Rolle vor. Das heißt, der hat ja nicht die totale Realität. Ich meine, jeder, der mal Seelsorge betrieben hat, wird das erfahren. Sprichst du in einer Ehekrise mit dem Mann und mit der Frau, die erzählen dir vollkommen andere Geschichten. Du denkst, die sind mit ganz jemand anders verheiratet. Und das ist gar nicht beabsichtigt. Die sind nicht hier böse, sondern das ist einfach so. Und das kannst du schlechter beurteilen, wenn du Außenstehender bist, total Außenstehender. Das ist eher, wenn du mit dabei bist. Oder das kann genauso sein, Spannungen zwischen Teenagern und Eltern. Sprichst du mit dem Teenager, dann denkst du, was hat der für Rabeneltern? Wie schlimm sind die? Sprichst du in dieselbe Situation mit den Eltern, denkst du, was sind das für komische Kinder? Also damit will ich nur sagen, es kann auch eine Hilfe sein, die Situation mehr kennenlernen zu können, auch die verschiedenen Parteien zu wissen, die Stärken und Schwächen einer Person zu kennen. Deshalb die Person, die mir am meisten Rückmeldung gibt, Und auch hilfreiche, für mich manchmal auch ärgerliche, ist natürlich meine Frau. Weil die kennt mich am besten meine Stärken, meine Schwäche. Ich meine, manchmal habe ich ihr auch schon gesagt, also jetzt sagen wir auch mal ein paar positive Sachen, ich brauche ein bisschen Ermutigung und sowas. Nicht? Und, ja, also das müssen wir dann auch im Ausgleich behalten. Aber ja klar, das ist dann ja auch nicht immer manchmal unangenehm. Nicht? Manchmal ein Außenstehender sogar kann viel angenehmer sein, weil der meistens viel gnädiger mit mir umgeht. Ja.
Ja. Da gehen nämlich mal die Finger noch davon. Das müssen doch Leute sein, wie zum Beispiel, was ja ganz hoch angesetzt wird, das biblisch-theoretische
Seelsorge. Ja.
Da machen die Leute dann x Kurse und dann werden sie nachher dafür bezahlt,
ja,
wie das machen. Und da sagt man dann natürlich, da sollen doch lieber diese Leute kommen. Aber ja, ich stelle das hier in Frage. Ich denke, eigentlich müsste jeder Christ in der Lage sein, auf welcher Ebene ist dann, auch
ja,
irgendwo nicht die Finger davon zu lassen, sondern
wenn ja,
ich sehe da ein Problem, also spreche ich das auch an.
Würde ich total unterstreichen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, jeder Christ ist qualifiziert dafür. Warum? Weil er Christ ist, weil er den Heiligen Geist hat, weil er hoffentlich in der Heiligung lebt. Wenn er natürlich in Sünde lebt, dann müsste da was verändert werden, aber es müsste so oder so verändert werden, egal ob er Seelsorge treibt oder nicht. Nur, und da stimmt es zu, manche sind mehr begabt. Deshalb haben wir ja die Begabung der Hirten zum Beispiel. Das sind diejenigen, die mehr dann stärker sich den Menschen widmen, vielleicht diejenigen, die noch schwierigere Probleme haben. Aber wenn wir schon den Begriff ein bisschen weiten, dann kann ja Seelsorge stattfinden, wo noch gar nicht sich so viel aufgebaut hat. Und da, glaube ich, ist jeder in der Lage, das zu tun. Weil wir müssen ja auch immer denken, du betreibst Seelsorge ja nicht, und ich auch nicht, nur aus unserem Verstand, unserer Ausbildung. Das wäre eine vollkommen falsche Professionalisierung. Sondern du betreibst das, weil du den Heiligen Geist hast. Und weil du Kind Gottes bist. Und weil Gott dir das offenbart hat. Das klingt jetzt natürlich alles sehr theologisch, aber der Grundlage müssen wir uns erstmal gewiss haben. Und dann müssen wir die Schlussfolgerung daraus ziehen. Und dass in Spezialfällen, das habe ich ja immer wieder erwähnt, uns dann auch Spezialwissen eine Hilfe sein kann. Das ist ja auch klar. Das ist ja auch kein Problem. Sagen wir mal, wenn wir in der Gemeinde jemanden haben, wir wollen jetzt einen Hausbau finanzieren, für die Gemeinde Hausbau. Jetzt ist jetzt nicht aktuell, das ist aber einfach eine Idee. Dann, und du hast in der Gemeinde jemanden, der, was weiß ich, bei der Bausparkasse arbeitet oder ein Bauingenieur ist oder so etwas, dann ist es gut, den zu fragen. Trotzdem solltest du aber geistliche Motive, wie die Bibel sagt, wie wir mit Geld umgehen, das sollte die Grundlage bilden. Und dann kannst du das Fachwissen herzuholen, aber das muss dann korrigiert werden anhand dessen, was die Bibel vom Umgang mit materiellen Gütern, mit Geld und so weiter sagt. Und das gilt hier genauso. Das heißt meinetwegen Behandlung von Drogensüchtigen. Dann können wir uns das Know-how anhören, müssen das aber filtern. Was ist hier biblisch legitim einsetzbar? Wo ist aber auch die Schuld des Betreffenden zum Beispiel? Ein biblischer, multibiblischer Gedanke. Auch wo müssen wir Grenzen setzen? Und all solche Sachen, was die Bibel uns deutlich sagt. Also dieses Beides, nicht? Das, was du ja auch betont hast, Schulung, ja, wo wir Fachwissen bekommen können, Hilfe bekommen können. Auf der anderen Seite sagen, wir sind befähigt, nicht weil wir ein Diplom haben, sondern wir sind befähigt, weil wir Kinder Gottes sind. Und viele Erfahrungen kommen dann natürlich durch die Übung. Das sage ich meinen Schülern immer wieder. Da gehe ich mit den Schülern draußen auf die Straße und dann sagen wir, also fast 80% der Schüler sagen beim ersten Mal, wenn sie das noch nicht gemacht haben, ich kann das nicht, ich bin nicht begabt, auf der Straße mit Menschen zu sprechen. Und ich sage immer wieder dasselbe, was ich euch genauso gut sagen würde. Jeder ist begabt, Zeugnis zu geben, denn Jesus sagt, wir sollen das tun. Wer mich bekennt vor den Menschen, vor dem will ich auch bekennen, vor dem himmlischen Vater und so weiter. Jesus sagt, das ist so. Macht euch keine Gedanken, was ihr antworten sollt, wenn man euch vor die Menschen zieht. Der Heilige Geist wird es euch geben. Deutliche biblische Aussagen, also das ist so. Und dann sage ich, natürlich könnt ihr dabei lernen. Und deshalb, dann nehme ich die Leute mit und dann hören sie einfach mal zu. Dann sage ich, hört mal zu, ich rede jetzt mit den Leuten. Und dann, nachdem sie 15 Mal zugehört haben, sage ich, jetzt sprichst du mal. Und das geht. Nun, es gibt manche, die sind begabte Evangelisten. Das ist eine besondere Begabung. Aber wir dürfen uns nicht nur mit dem vergleichen. Wenn du meinetwegen Klavier anfängst zu lernen und dann hast du irgendwie einen super Pianisten und sagst, ach, so spiele ich ja nie, dann wirst du frustriert und gibst gleich auf. Aber wenn du so vergleichst, dann kannst du dich nur in die Ecke setzen und gar nichts mehr tun. Weil es in jedem Bereich etwas gibt, Leute, die es besser können. Es gibt Leute, die besser kochen können, die besser putzen können, die besser Musik machen können, die besser reden können, die besser schreiben können, lesen können, lernen können. Aber darum geht es ja nicht. Jeder hat diese Begabung von Gott und darauf können wir aufbauen. Und dann wird natürlich Erfahrung kommen im Laufe der Zeit, auf die du aufbauen kannst. Dann sagst du, ach, jetzt habe ich schon mit dem 10. gesprochen, der drogensüchtig ist. Und natürlich beim 11. geht es schon etwas leichter, weil du weißt manche Sachen, auf die du achten musst. oder solche Grundregeln, die du lernst, die ich vorhin gesagt habe, wenn du in Streitigkeiten bist, hör dir immer möglichst alle Parteien an, ehe du ein Urteil fällst. Das sind so Grundregeln, die lernt man im Laufe der Zeit. Manche beherzigen sie selbst nach Jahren noch nicht, was dann ein großer Fehler ist, aber das ist ein Grundgesetz, das muss man natürlich lernen. Sonst wirst du immer falsch sein, egal wie glaubwürdig dir jemand etwas sagt, immer Grundgesetz, also nimm das auch mit, immer erst alle anderen hören.
Darf ich dazu?
Ja.
Also wir bieten nicht mehr in diesem Bereich Schulung und Seelsorge an, also wenn jemand da Interesse hat zum Thema Randgruppen, dann haben wir so begleitende Seelsorge-Seminar viermal im Jahr, die sich stark mit diesem Thema auseinandersetzen. Also mit, also gerade wie macht man Sprechen mit Randgruppen, Drogen, mit Menschen aus dem Gefängnis, Menschen mit psychischen Problemen und so weiter.
Ja. Und da ist es sicherlich eben, ihr wisst es ja, vom Scheideweg ist das, nicht? Die macht ja auch eine gute Arbeit, da kann man sicherlich dann aus der Praxis, der Erfahrung, die sie haben, mit von profitieren, wenn wir in der Gemeinde mit diesem oder jenem zu tun haben. Generell sind wir befähigt von Gott, aber nicht jeder hat schon mit vielen Drogenabhängigen zu tun gehabt. Also entweder müssen wir einige Erfahrungen selbst sammeln oder wir hören es ja schon an und können dann besser die Prinzipien, die wir von der Bibel kennen, da auch anwenden und einsetzen. Dafür sind dann solche Schulungen sicherlich durchaus empfehlenswert. Ich will jetzt noch ein paar allgemeine Grundlagen mal nennen und die sollten uns dabei helfen. Wie bauen wir das auf? Und zwar habe ich das hier mal so aus einem Buch genommen, wo einige Sachen drin sind, die jetzt in einem neuen Buch durchaus sehr erwähnenswert sind. Hier Gary Collins, die biblischen Grundlagen für beratende Seelsorge. Das ist ein neueres Buch, ich meine nicht ganz neu. Wann ist das hier rausgekommen? Ja, 95 in Deutschland, also jetzt schon wieder über 10 Jahre. Ja, aber es ist noch relativ neu im Vergleich zu Jay Adams, weil das sind dann ja nochmal 20 Jahre früher, nicht? So ungefähr. Jay Adams. Bitte? Dieses Jahr?
Der war 86 in
Zell. Ach so, ja, genau. Zwischenzeitlich ist er ja verstorben. Hier die erste Auflage 1972. In Deutschland. Also das ist schon ein paar Jahre her, aber es ist trotzdem noch lesenswert. Also ich nehme jetzt hier mal ein paar Stichworte nur heraus. Ich kann das ja nicht detailliert darlegen. Hier ist das aufgebaut. Ich lese euch mal das Inhaltsverzeichnis vor und ich denke, dieser Aufbau, diese Systematik ist uns da schon eine Hilfe. Zum Ersten, was macht die Seelsorge christlich? Ich stimme nicht mit allem überein, was Sie hier schreiben, aber grundsätzlich ist jetzt der Gedanke schon wichtig, auch zu überlegen, was ist das spezifisch Christliche? Dann nächste, Seelsorge und Bibel, dann Auslegung der Schrift, dann Gott und die Seelsorge. Also hier werden die Grundlagen beschrieben, die ja auch wichtig sind für uns. Wo nehmen wir die Grundlagen, wenn wir Leuten helfen? Hier wiederum nicht Situationsethik, ich fühle mich in den anderen ein, ach du armer Kerl und so. Das hilft erstmal meistens gar nichts. Man spricht ja in der Psychologie auch sehr stark in den letzten 15 Jahren von dem Begriff der Empathie. Das ist genau das. Empathie heißt Mitgefühl, sich hineinversetzen in diese Leute, in diese Menschen. Das ist nicht schlecht, kann aber auch ein sehr großes Hindernis sein. Wenn du nicht zu sehr dich hineinempfindest, dann bist du nicht mehr in der Lage zu korrigieren und Fehler anzusprechen. Oder dann bist du bereit, emotional Dinge zu rechtfertigen, die eigentlich biblisch verurteilt werden müssen. Deshalb Mitgefühl, biblisch gesehen, ja, Wein mit den Weinen, Lachen mit den Lachenden, trotzdem auch Wahrheiten zu sagen. Also deshalb, das sind so ein paar Punkte, Grundlage in der Bibel festzustellen. Dann auch Gott und Seelsorge, zu merken, dass erstmal Gott ist der primäre Seelsorger. Und das tut er andauernd an uns. Und Gottes Maßnahmen sind manchmal angenehm, manchmal unangenehm. Manchmal schickt er uns Menschen in den Weg, die uns eine Ermutigung sagen, wo wir gerade frustriert sind. Wir lesen aber auch im Hebräer 12, Vers 5, wen Gott liebt, den züchtigt er. Und Züchtigung ist ja auch Seelsorgetherapie. Meinetwegen, der Jonah ist doch Seelsorge Gottes. Das war so ein Typ, der wollte gar nicht hören, hinterher war noch so herzig gedacht, ah, endlich gehen die unter, endlich wird das vernichtet, habe ich noch den besten Platz. Da braucht ihr jetzt nochmal eine seelsorgerliche Betreuung. Denk daran, deine Hartherzigkeit, deine Lieblosigkeit, nicht? Und dann hinterher lernt er das hoffentlich auch. Also manchmal müssen wir auf die harte Tour lernen, das ist auch Seelsorge Gottes an uns. Und da können wir jetzt lernen, wenn wir Seelsorge betreiben, wie macht Gott es und wie können wir es auch betreiben. Das heißt also auch hier, der Seelsorger ist nicht immer nur der Sanfte, sondern manchmal auch der, der Wahrheiten sagt, aber so, dass der Mensch merkt, der meint es gut mit mir. Also hier lernt Gott ist der erste Seelsorger und wir können von dem, wie Gott Seelsorge betreibt, auch lernen. Dann das nächste ist die menschliche Natur in der Seelsorge. Das heißt zu sehen, wie beschreibt die Menschen, die Bibel den Menschen? Da ist ganz klar, wir vertreten keine humanistische Seelsorge. Eine humanistische Seelsorge vertritt die Auffassung, der Mensch ist per se gut. Oder er ist eine Tabula rasa, das heißt eine leere Tafel, und auf der können wir das einschreiben, was wir wollen, das tut die Gesellschaft, die Kultur. Das vertreten wir nicht, sondern wir gehen davon aus, erstens, der Mensch ist böse von Jugend auf, sagt die Bibel. Das heißt, jeder Mensch von Jugend auf tendiert erstmal zur Schlechtigkeit. Nicht, weil der besonders böse ist als andere, weil alle Menschen so sind, sagt uns die Bibel. Das heißt, wir haben ganz andere Vorgehensweise. Aber sie sagt auch, dass zum Beispiel jeder hat ein Gewissen. Und deshalb hat er ein tiefes Wissen, eine Ahnung von dem, was gut und böse ist. Und je nachdem kann man daran anknüpfen, wenn Leute ihr Gewissen totgeschlagen hat, gehen es weniger. Dann als nächstes geht er hier darauf ein, auf Sünde in der Seelsorge. Und das spielt ja eine ganz zentrale Rolle, weil das wahrscheinlich, wo die Bibel am meisten drüber spricht, ist jetzt nicht irgendwelche Ursachen zu analysieren, warum du dieses oder jenes getan hast, sondern er sagt, das ist die Wurzel der Sünde in dir und du musst Sünde bekennen, bereuen, umkehren, dann wird sie vergeben. Das ist ja die wesentliche Strategie, die wir kennen. Und tatsächlich werden wir feststellen, ein sehr großer Anteil an Problemen, die wir haben, haben damit zu tun. Und sehr große Bemühungen, die wir und andere uns geben, ist, diesem Anspruch auszuweichen. Entweder andere zu finden, die schuldig sind, oder Erklärungen zu finden, warum ich unbedingt so handeln musste, meine Sünde herabzusetzen oder die Sünde der anderen heraufzusetzen oder zu sagen, das machen doch alle so, das ist doch ganz normal. Aber ein großer Teil vom Problem ergeben sich, weil wir Sünde ausweichen. Und das ist ja eine wirklich harte Wahrheit, leider, weil es immer viel einfacher ist, als sich selbst verändern zu müssen oder Schuld einzugestehen. Denn dann müssen wir uns demütigen. Und demütigen ist etwas, was uns meisten allen am wehsten tut, am schlimmsten fällt. Zumindest geht es mir so. Ich meine, vielleicht verallgemeinere ich ja, aber ich glaube, die Bibel sagt das auch. Immer stehen wir uns irgendwo im Weg, weil wir doch irgendwie meinen, wir sind etwas. Oder wir verlieren etwas, wenn uns jemand ermahnt. Also, das ist halt ein Problem. Und das heißt dann natürlich, genauso kann dann in der Ehe die Auseinandersetzung, da sagt der eine, ja, warum hast du das gemacht? Und in der Gedanke kommt erstmal Rechtfertigung, das und das sind die Gründe. Oder dann, warum sagst du mir das? Du hast doch auch das und das gemacht. Und vor 10 Jahren hast du dieses und jenes gemacht. Und dann sofort, worum geht es? Eigentlich, das Problem ist vollkommen vergessen. Vielleicht habe ich da ja Fehler. Aber ich fühle mich angegriffen, schieße zurück, verteidige mich, um das Eingeständnis der Sünde fallen zu lassen, also nicht dem zu begegnen. Und deshalb merken wir, dass der Gedanke der Bibel von Sünde ist ein ganz zentraler, den ihr aber in der normalen klassischen Psychologie nirgends findet. Und manchmal eben auch nicht in christlicher, die dann viel, viel stärker einfach werben will für, jetzt musst du verstehen und rechtfertigen und das gibt dir diese und jene Gründe. Und du bist so viel auf der Suche nach den Gründen, dass du das Problem nicht mehr bewältigst. Und dann ist es auch keine Hilfe. Genau, deshalb ja auch, die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang oder solche Sachen. Nicht? Also ich bin erstmal sehe, wie klein ich bin, wie unbedeutend ich bin. Und das ist immer wieder etwas Schweres, merke ich in meinem Leben. Also ein Fall, weiß nicht, ob ich den euch mal erzählt habe, das war vor ein paar Jahren, war für mich eine ziemlich peinliche Situation, wo ich gemerkt habe, auch da, Gott wollte mich dabei demütigen. Und zwar war das nämlich so gewesen, als Jugendlicher habe ich mal ein paar Wochen in einer Familie gelebt. Und damals, ich war noch nicht gläubig, aber da habe ich gemerkt, die lassen da so in ihrem Flur häufiger ihre Portemonnaies liegen. Und ich habe mir unbedingt gewünscht, ein Taschenmesser kaufen zu wollen. Und dann irgendwann bin ich der Versuchung nachgegangen, zack, schnell das Portemonnaie genommen, mich in die Toilette eingeschlossen, Geld raus und wieder hingelegt. Nun, das Peinliche war dann, die Eltern haben das hinterher gemerkt, haben aber ihre Kinder verdächtigt, dass sie das getan haben. Und ich war natürlich zu feige, das jetzt zu sagen. Und die Kinder wurden noch bestraft sogar für das, dass sie das Geld genommen haben. Oh, ist das peinliche Situation. Aber ich habe sie erfolgreich verdrängt. Das heißt, ich habe nicht mehr daran gedacht, über Jahre lang nicht mehr. Bis vor relativ kurzer Zeit, ich glaube, es ist vielleicht 3 Jahre her, also relativ kurzer Zeit für mich. Da war ich bei uns in der Gemeinde in Detmold. Und morgens ist plötzlich diese Frau da, die noch nie bei uns im Gottesdienst war, wo ich als Kind in der Familie war. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Und sofort fiel mir wieder ein, was ich da getan habe. Wahrscheinlich. Und während des ganzen Gottesdienstes, ich konnte nur daran denken, was mache ich denn jetzt? Und da muss ich sagen, ich war zu feige, zu der Frau zu gehen und das zu sagen, denn immerhin mein Renommee, ich bin hier verantwortliche, wichtige Person der Gemeinde, ich bin Bibelschullehrer und so weiter. Ich hätte sowas zu sagen, wie geht das denn? Das merkt, hat ja keiner gemerkt, keiner hat es gewusst, außer ich. Ja, das war sehr peinlich, da habe ich gemerkt, das hat Gott gebraucht an mir, um mich da auch zu demütigen. Das heißt, die ganze Woche, immer musste ich daran denken. Dann während der Woche, ich wusste doch, wo die Leute wohnen, bin ich mit dem Auto hingefahren. Dann bin ich an der Haustür, habe ich schon mit schwerer Überwindung bin ich hingegangen und Gott wollte mich noch mehr demütigen, die sind nicht da. Jetzt fahre ich da schon hin, die sind nicht da. Und dann am nächsten Sonntag sind sie wieder, ist die Frau Bürgerhaus in der Gemeinde. Und schließlich zwischenzeitlich hatte Gott mich so weit gehabt, da bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, also Sie wissen ja, damals, da kennen wir uns schon und ich habe das Geld gestohlen, habe natürlich das Geld zurückgegeben, ist ja klar, natürlich auch mit Zinsen, Zinseszinsen, was weiß ich und so. Habe dann um Entschuldigung gebeten, das war aber eine richtige Demütigung, muss ich sagen. Ist mir sehr schwer gefallen. Aber ich habe hinterher gemerkt, tja, der einzige Weg, der mir übrig blieb, oder also mit schlechtem Gewissen nach Hause zu gehen. Und ich sage nicht, dass ich damit jetzt alles überwunden habe an Demütigung oder an Problemen, die ich dann habe, manchmal auf Menschen zuzugehen. Aber ich habe gemerkt, das war nötig. Und das war der zentrale Punkt. Da könnt ihr sagen, das Geld, ach, die paar Mark, die das damals gewesen sind, ist ja nicht so schlimm, schon lange vergessen. Aber trotzdem, das war Sünde. Und Sünde, die nicht bereut war und nicht, also nicht bekannt war. Und möglicherweise habe ich ja noch andere Sünden, die Gott mir irgendwann in Erinnerung ruft. Also ich bete immer darum, dass möglichst nicht so viele in Erinnerung gerufen werden, nicht? Dass wir solche Sachen erspart bleiben. Aber das war so eine Therapie, die mir bis heute in Erinnerung ist, die mir gezeigt hat, Michael, da musst du dich demütigen. Und ich glaube, manchmal will Gott das. Und das gehört mit dazu. Und in der Seelsorge wird es ohne das nicht gehen. Weil Sünde ist immer demütigen. Und Versagen einzugestehen ist demütigen. Und ich kenne ja selbst die Situation, kennt ihr auch in der Gemeinde. Es ist ein riesiger Streit, da sprichst du mit allen. Und dann, wenn du sie ganz weit hast, dann sagen sie doch, okay, ich entschuldige mich für die Form und dafür, dass du das falsch verstanden hast, aber was ich gesagt habe, meine ich trotzdem. Und dann sind die Leute schon sehr weit. Aber das ist das typisch Menschliche. Ja. Du willst dich nicht demütigen und auch noch eingestehen, das war falsch, sondern immer noch so ein bisschen doch noch die Wahrheit, doch noch Recht haben, doch noch ein bisschen Rechtfertigung haben. Und das ist das typisch Menschliche. Tja, und das ist so typisch menschlich. Ja. Liegt leider so tief in uns drin, aber da müssen wir sehen, Gott geht den Weg, der ist nicht einfach, der ist nicht schmerzlos, aber nach der Bibel der Einzige, der wirklich hilft. Und deshalb die Sünde. Dann natürlich können wir ja froh sein, dass wir Jesus Christus haben, der uns vergibt, dass es ihm Vergebung gibt. Und Vergebung ist in der Seelsorge eine ganz zentrale Sache. Und zwar, da müssen wir natürlich auch festhalten, dass Leute nicht sich 50 Mal dasselbe vergeben lassen. Das gibt es natürlich auch. Es gibt die einen Leute, die sagen, ich bin so schlimm, Gott kann mir gar nicht vergeben. Das ist dann auch Sünde. Weil die Bibel ja deutlich sagt, das ist nicht so. Und dann müssen wir natürlich Leuten helfen. Wir dürfen nicht nur sagen, du bist Sünder, sondern müssen ihnen helfen, dass er Vergebung bekommen hat, das zusprechen. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die es so schön finden, immer wieder die Sünde zu bekennen. Und zwar, das machen sie sich nicht bewusst, aber es gibt auch Leute, die einfach diese Aufmerksamkeit genießen. Da ist jetzt jemand wieder, der legt den Arm um mich. Jemand, der mir gut zuspricht. Jemand, der mir wieder sagt, ach, wie toll bist du oder wie arm bist du. Und ja, der Gott vergibt dir die. Das ist doch so schön. Und dann das immer wieder. Und da müssen wir manchmal auch nicht drauf reinfallen, sondern manchmal sagen, also ja, das ist bekannt und was du jetzt tust, das ist vollkommen falsch, was vergeben ist, du sollst nicht wiederholen, das ist weg. Ah, ja. Ich bin kurzsichtig.
Ja. Ja. Aber wir sind weitsichtig.
Ja, sofort komme ich darauf. Dann geht es darum, welche Rolle spielt der Heilige Geist in der Seelsorge? Und neben dem, was wir über Schulung gesprochen haben, müssen wir ganz wichtig im Blick haben, der Heilige Geist ist extrem wichtig. Ich habe das manches Mal in Seelsorge erlebt, dann innerlich still gebetet, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, was ich den Leuten sagen soll in der Situation. Und dann darauf zu warten, dass Gott dir innerlich zeigt, was ist jetzt dran zu sagen. Und ich glaube, bei Seelsorge dürfen wir nie so professionalisieren, dass ich abhake, zack, 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 Punkt 1, 2, 3, 4, 5, sondern es sind Menschen mit ihren Problemen und Gott will ihnen individuell etwas sagen. Das heißt, wir brauchen das Fachwissen und dann aber nicht den Heiligen Geist vergessen, der uns dabei führt. Und dann natürlich die Gemeinde als eigentlichen Ort der Seelsorge dabei, das spielt eine große Rolle. Natürlich auch, jetzt, dass wir das organisieren, ist auch eine Frage, dass wir auch mal verteilen, wer spricht mit wem. Ganz wichtig natürlich auch möglichst Mann mit Mann und Frau mit Frau. Also auch immer wieder Gespräche mit meinen Schülern, wo dann manche Schüler zu mir kommen und sagen, ich verstehe mich so gut mit Frauen, die hören mir so gut zu und ich kann mich so gut in sie hineinversetzen. Das kriege ich immer wieder, das ist jedes Jahr so etwas wieder und ich versuche dann immer wieder einzubläuten, Seelsorge Mann zu Mann und Frau zu Frau. Also haltet euch daran. Ich meine, jetzt diese Smalltalk-Seelsorge, mal so beim Kaffee trinken, das ist ja kein Problem. Das kann man durchaus machen. Muss man auch gar nicht als Seelsorge deklarieren. Aber intensive Seelsorge, riesige Gefahren von Mann und Frau dabei. Und egal, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, alt oder jung bist, generell besser die Finger davon zu lassen. Allein schon nur deshalb, weil du als Mann eine Frau nie ganz verstehen wirst. Und umgekehrt auch nicht. Ich meine, das war jetzt ein bisschen flapsig gesagt, echt ein bisschen übertrieben. Es ist ein wahrer Kern daran. Nicht? Bitte? Was?
Das ist eine Lebensaufgabe, nicht eine Stunde.
Ja, nicht? Aber nein, auch darüber hinaus ist es einfacher. Das werdet ihr merken, wenn ihr jetzt, manche eurer Frauen sind ja in der Frauenfreizeit, nicht? Wenn Frauen unter sich sind, das läuft ganz anders, als wenn Männer dabei sind. Nicht? deshalb hat Anita uns auch verboten, dass wir am Sonntag beim Gottesdienst dabei sein durften. Habe ich Anita gefragt, hat sie gesagt, nein, hier hat die Atmosphäre und das Zusammensein besser, nur die Frau unter sich. Ja, ich meine,
wir hier nur unter Männer sein?
Nein, hier ist ja keine Männerfreizeit, hier ist ja Urlaubsbibelschule, das ist was anderes.
Ich habe Anita gefragt, sie hat gesagt, meine Frau ist in der Freizeit, und dann hat sie gesagt, sie könnte wechseln, aber ich nicht, ich fand das aber diskriminierend.
Ja. Okay, wir werden das Antidiskriminierungskomitee einsetzen, Gleichberechtigung für die Männer.
Ja.
Also gut. Also.
Ja. Das hängt doch damit zusammen, dass die Verkündigung von einer Frau übernommen wird und dass es unproblematisch ist, dass keine Männer.
Also, jetzt haben wir doch eine Begründung dafür. Jetzt haben wir noch eine Begründung. Pause, lass uns Pause machen. Da drüben können wir dann Kaffee zu.